Ciao zusammen und herzlich willkommen bei der neuesten Episode von der Stammtischtrainer. Trainer sind wie immer der Oli, der Fabio und ich, der Adi. Unsere heutigen Tischgespräche gehen um folgende Themen. Einerseits reden wir über Sinn und Unsinn von einem Salary Cap im Fußball. Nachher in unserer Top 3 Rubrik geht es darum, um die bleibendsten Fußballmomente. Wir lernen auch, dass nicht nur immer schöne Momente bleiben dürfen sein. Und zum Schluss hat der Oli noch eine steile These auf den Tisch geschmissen, wo es zu diskutieren gibt, ob der Schweizer Fußballverband den Schweizer Cup so nicht zerstört, wie sie ihn aktuell angeht. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spass bei der folgenden Episode. Das Thema von dieser heutigen Woche ist der Salary Cap im Fußball. Es schließt ein bisschen als Thema von letzter Woche an, vor allem im Hinblick auf Corona und Fußball, wo das Thema letzte Woche war, ist immer wieder der Salary Cap mehr ein Thema geworden. Ob das fairer wäre, ob das finanziell die Vereine würde unterstützen. Wir werden darüber diskutieren, ob das Sinn macht, ob es einfach ein weiterer Versuch ist, den Fußball zu retten. Oder ob das vielleicht wirklich die Lösung von allen Problemen ist. Aber bevor wir zum Thema kommen, würde ich gerne das Wort noch an Oli weitergeben. Er hat noch eine kleine Hausaufgabe gehabt auf heute, weil er war im ersten Spiel im Stadion.
Meine Hausaufgabe?
Danke für den letzten.
Definitiv.
Ja, ich habe ja wirklich sensationellerweise nach gefühlten Jahren mal wieder ins Stadion rein dürfen. Und es ist schon noch komisch gewesen, also auf der einen Seite natürlich vertraut, mal wieder durch die Eingänge rein und so weiter. Aber du hast schon außerhalb vom Stadion gemerkt, okay, es ist nicht das Gleiche. Erstens mal hat es viel weniger Leute gehabt. Das hast du allerdings nicht so gemerkt, weil es entgegen den Ankündigungen nicht ganz so schnell die Leute reingekommen sind. Dann hast du je nach Eingang, je nach Sitzplatz, wo du kannst, haben dir nur Sitzplatz gegeben, hast du einen anderen Eingang gehabt und dann ist dann schon mal peinlich genau darauf geschaut worden, dass du deine Maske an hast. Was ja in meinen Augen auch Sinn gemacht hat. Es haben auch alle Masken bekommen. Also das heisst, ich muss vielleicht das noch schnell vorweg schicken. Es hat nur Saisonkartenbesitzer rein dürfen. Und wie gesagt, die haben dann so eine schöne blau-weisse Maske bekommen. Und man ist dann relativ schnell zu seinem Platz gekommen. Auch eben, wie gesagt, weil es nicht so viele Leute hatte. Es hätten ja gegen die 7000 Sitzplätze während Karten sind verkauft gewesen. Es sind dann schlussendlich etwa 3500 wirklich gekommen. Was auch zeigt, dass es dann halt wahrscheinlich für gewisse auch noch nicht so ganz so geheuer gewesen ist, die ganze Geschichte. Wo du dann angekommen bist, hat ja schon andere Mannschaften gegeben, die in der Runde vorher schon Heimspiel hatten und die konnten mit Zuschauern füllen. Und dort hat man so gesehen, dass man so den gleichen Leuten, die aus dem gleichen Haushalt gekommen sind, konnten nebeneinander hocken. In Luzern ist das nicht gegangen. Man hat wirklich jeden zweiten Sitz mit Kabelbinden aufgebunden. Also du hast dann wirklich das Schachmuster gehabt. Und es ist dann auch nicht lang gegangen, bis dann unter anderem Werte durchgelaufen ist und die erste darauf hingewiesen hat, bitte Maske wieder rauf, wenn du fertig getrunken hast aus dem Bier. Ja, und dann ist es eigentlich erstaunlich gut gegangen. Also erstaunlich, die Leute haben wirklich ihre Masken angehabt. Man hat geschaut, es ist natürlich viel ruhiger gewesen, auch weil die organisierten Fans sich in dem Rahmen nicht organisiert haben. Das heisst, es hat zwar dort Leute gehabt, die gesessen sind, und es sind dann auch tatsächlich die Ersten gewesen, die gesungen haben oder angefangen haben zu singen, aber halt das Ganze viel leisiger und viel weniger konsequent. Und du hast ja gemerkt, es fehlt halt ein Capo, der das Ganze antreibt. Aber ich glaube, so für die Spieler und so ist es cool gewesen, überhaupt mal wieder ein bisschen Stimmung im Stadion zu haben. Und dann ist halt das Spiel, ist natürlich auch immer so ein bisschen ausschlaggebend, stimmungstechnisch. Also zuerst war Luzern im Rückstand gewesen und sie haben wirklich die ersten 25 Minuten ordentlich auf die Zeichen bekommen von St. Gallen und haben eigentlich keine Luft gehabt, dort nichts. Das hat sich logischerweise dann auch so ein bisschen noch zusätzlich auf die Lautstärke der Fans ausgewirkt und hat dann aber geändert nach der Pause oder auch schon ein bisschen kurz vorher, wo dann die Heimmannschaft angefangen hat, Gas gegeben. Und dann ist doch ein bisschen Stimmung aufgekommen, die ich jetzt schon recht ansehnlich gefunden habe. Ja, dann vielleicht Pause noch, dort ist man wirklich halt raus eine Wurst geholt oder was auch immer und ist dann gerade wieder auf den Platz zurück. Also die Leute sind sehr diszipliniert gewesen, darf man sagen. Wenn man sich jetzt fragt, ja, Also, wir wissen alle, mittlerweile sind die Regelungen verschärft worden. Es wird jetzt in Zukunft kein solches Spiel mehr geben. Gerade nachdem habe ich mich gefragt, würde ich mir das wieder geben? Ich würde sagen, ja, es ist besser als gar nichts, es ist besser als am Fernsehen. Man hätte können miteinander diskutieren, hast halt mega müssen lärmen, weil der nächste ein Sitz weiter gesessen ist und du eine Maske angehabt hast. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, besser als gar nichts. Und von dem her durchaus ein Erlebnis gewesen jetzt für mich.
Hast du sicher auch ein gutes Spiel? Hast sicher auch ein gutes Spiel verwünscht, oder? Ich meine, in der zweiten Halbzeit ist es ja gerade in die andere Richtung gewesen, als die ersten 25 Minuten, wo du gesagt hast, einige hitzige Szenen und auch gute Chancen dabei gewesen, oder? Also,
ist schon spektakulär.
Die das gewusst haben, dass Luzern das Goal schießt. Und zwar in einem vorherigen Podcast schon angekündigt haben.
Sind wir alle froh drum.
Ja, ich glaube, die halbe Schweiz, wo ihr dazu lasst, bekannt.
Also, es ist momentan so, sie schießen einfach immer mindestens eins Goal. Sie bekommen halt auch mindestens immer eins.
Ja. Also wenn wir vielleicht noch ganz kurz auf den Inhalt vom Spiel, also mehr auf die beiden Mannschaften, eben von Luzern, hast du jetzt schon etwas gesagt. Ich bin recht beeindruckt gewesen von St. Gallen in den ersten 25 Minuten, weil sie haben das Pressing so konsequent gemacht. Und klar, Luzern ist eine Mannschaft, die komplett neu zusammengewürfelt ist. Die haben auch noch Mühe gehabt, sich da zu finden. Aber das ist wirklich, die haben Luzern keine Luft gelassen. Luzern ist kaum hinten rausgekommen, nur schon ein Aufbauspiel ist nicht möglich gewesen. Und dann hat es doch eine Weile gebraucht, bis Luzern hat wirklich mit sehr schnellem Kurzpass gespielt, hat können durch die Reihe durchkommen. Und du hast gemerkt, du musst wirklich intelligent spielen. Also sprich halt wirklich Doppelpass und irgendwo halt schon drei Stationen vorausdenken, relativ schnell, dann kannst du das Ganze der Riegel knacken. Und dann ist St. Gallen auch anfällig gewesen. Weil dann sind sie müssen in die Retourbewegung kommen und in dem sind sie bedeutend langsamer gewesen als in die andere Richtung. Und dann ist es zu einem spannenden Spiel geworden. Aber es zeigt schon, wieso St. Gallen so dort oben steht.
Definitiv, ja. Eben, was man halt auch sehen muss, oder? Am Schluss war es ein sehr spannendes Spiel gewesen, oder? Mit dem FCL am Schluss noch, wo die Dreifachchance hatte, wo der Ziggy abgewehrt hat, wo sicher nicht nur Pech dabei war, oder?
Genau, man muss auch dreimal genau für Goalie können schiessen, ja.
Ja, da hat es natürlich noch etwas weiteres gegeben, oder? Ein bisschen die unschöne Szene. Ja, ja, die unschöne Szene, oder, die es gegeben hat. Zwei Situationen fallen mir da natürlich gerade ein von Seiten von St. Gallen, wo mir wirklich nicht so gefallen hat, natürlich.
Vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, genau. Ich weiss nicht mehr, welcher Spieler das es war. Haben die es gerade im Kopf von St. Gallen?
Gürtel.
Ja, genau, Gürtel. Du meinst jetzt Speuz, genau. Es hat die Speuz-Aktion gegeben, wo nicht geahndet worden ist und es hat nachher noch ziemlich üble Schwalbe gegeben. Wo halt wieder Klassiker, haben wir auch schon gesehen, Fußballstadien. Der eine berührt den anderen irgendwo am Oberkörper und der Berührte simuliert einen Schlag ins Gesicht, was halt unter aller Sau ist, also komplett unsportlich. Und so Zeug werden wir nicht sehen, egal von welcher Mannschaft, gegen welche Mannschaft.
Unbedingt, ja. Und vor allem halt, wenn man schon wahr hat, sollte das wahrscheinlich auch mal bestraft werden.
Genau, und was man wirklich kann sagen, unter dem Strich ist es halt wieder so, wenn man jetzt mal einfach vom Fußball technischen Weg geht, Fußball ist Entertainment und solche Sachen haben natürlich die Stimmung auf der Rang dann auch aufgeheizt. Und es war schöner gewesen, so eine Situation in dem langsam kochenden Stadion, obwohl es so wenig Leute hatte, können zu erleben, als daheim sich vor dem Fernsehen aufzuregen in der 10. Wiederholung.
Gut, danke Oli für die Ausführungen. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema von heute. Das ist der Salary Cap im Fußball, ob es eine Rettung ist oder nicht. Bevor ich euch das Wort übergebe, würde ich einfach kurz gerne noch die verschiedenen Modelle kurz aufzeigen. Es gibt die Möglichkeit von einem harten Salary Cap, wie es in der NFL üblich ist. Dort hat jedes Team 200 Millionen pro Saison zur Verfügung. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit Barcelona. Barcelona ist bei 529 Millionen. Das zweite wäre zum Beispiel ein prozentualer Anteil vom Gehalt gegenüber vom Umsatz. Ich glaube, dort verändert sich nicht extrem viel zu heute. Dort bewegt man sich eigentlich so zwischen 30% und 55%, in der Liga aber auch nicht immer extrem weit auseinander. Glaube ich, dass das nicht viel bringen wird. Dann gibt es einen Softcap, der eigentlich ein normaler Salary Cap ist. Einfach, wenn man drüber kommt, muss man einen Buß zahlen, dort tut man einen Topf einzahlen und das kommt den anderen Clubs gut. Am Schluss gibt es noch Durchschnittsgehalt wie der MLS. dort hat man eben Durchschnittsgehälter. Man hat einfach drei Ausnahmen jetzt, wo, von Spielern, die einfach mehr verdienen als jetzt der Durchschnitt ist. Ich gebe sonst gerne das Wort mal weiter.
Also meine Meinung, und das ist einfach das, was ich hören und gesehen oder eben auch erfahren habe, dass der Salary Cap relativ gut funktioniert in geschlossenen Ligen, wie das die amerikanischen Ligen halt einfach auch nochmal sind. Also sprich, du hast keinen Aufsteiger, du hast keinen Absteiger, es ändert nichts an den Teams. Und Teams sind eigentlich auch relativ gleich organisiert, sind also ein bisschen franchise-mässig unterwegs. Und dann funktioniert natürlich der Salary Cap relativ gut. Ich finde das jetzt noch schwierig im europäischen Fußball. Kann man das heute mal überlegen, was das würde bedeuten? Die Schweiz hat einen Salary Cap. Was heisst das für Spieler, die vom Ausland kommen? Oder wenn wir einen Spieler ins Ausland verkaufen, was würde das bedeuten für einen europäischen Fußball? Und ich glaube, das sind viel zu viele Teile, die verschieden funktionieren. Und ich sehe das nicht ganz, dass das als Einheit dann würde funktionieren. Weil ich glaube, das braucht es für einen Salary Cap. Es braucht wie eine Einheit. Dass alles ein bisschen ähnlich ist, oder?
Ja, ich denke, wenn man das Thema diskutiert, dann gibt es wie zwei Schienen. Also das eine ist, was ist realistischerweise machbar und das andere ist, was ist wünschenswert. Und wenn man mal da, wie man es an einem Stammtisch halt so macht, mal vom Wünschenswerten ausgeht, dann fände ich sehr ein interessantes Modell, weil es halt wirklich die Problematik, die wir im Moment haben, wir haben das vor zwei oder drei Folgen auch mal diskutiert, dass halt einfach die finanziellen Spannweiten von diesen Vereinen so weit auseinander sind, dass halt die einen nie mehr an die anderen hinkommen. Und so würde es wahrscheinlich sehr viel lösen. Das heisst, es würde wirklich wieder eine Spannung reinbringen. Und das wäre, glaube ich, für alle wünschenswert. Das einfach mal so für mich jetzt rein das Emotionale.
Ja. Ja, ich könnte noch zum Fabio seine Aussage kommen, weißt du, mit dem geschlossenen Modell, wo du gesagt hast. Es gibt in Europa schon so ein Modell, oder? Also, England hat das eingeführt in der League One und League Two. Das ist die dritt- und vierthöchste Ebene in England. Die haben dort den Salary Cap eingeführt mit 2,5 Millionen Pfund für League One und 1,5 Millionen für die League Two. Es funktioniert natürlich schon, oder? Aktuell hat man dort jetzt halt einfach noch ein bisschen krassere Zweiteilung, weil ab der Championship, ab der zweiten Stufe, ist denn das eigentlich wieder losgelöst. Ist es sicher auch keine Lösung, wenn man das innerhalb von einem Land einfach so abtut. Ich glaube einfach, es kann nur funktionieren, wenn man es zumindest UEFA-weit durchführt. Und für das braucht es einfach die fünf grossen Ligen, die je nachdem eigentlich nicht unbedingt das Interesse haben, gerade aufzuspringen, weil die haben halt ihre anderen Pläne mit Superliga und ähnlichen Sachen, wo halt gerade gegenüberstellen eigentlich.
Ich es auch, ja. Eben, also ich denke, du hast gesagt, UEFA, wahrscheinlich müsste es FIFA weit bestimmen werden. Und wieso dass ich es im Moment nicht für realistisch halte, ist, weil die Kräfte, also ja, die dominierenden Kräfte im Moment in der FIFA oder besonders in der UEFA, wenn du die Vereine anschaust, das sind ja genau die, die profitieren davon, dass wir eben nicht so etwas haben. Also das heisst, die haben alles Interesse, dass sie dort oben bleiben. Und das sieht man mit neuen Verhandlungen für die Champions League. Und da sieht man, an dem sieht man auch, wie mächtig das die sind. Und das ist halt das Problem. Also, auch selbst wenn 4/5 von allen Vereinen das andere würden wollen, würde man nicht an den Grossen vorbeikommen.
Ja, das klingt ja eigentlich relativ pessimistisch, oder? Jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen bei den Kontrapunkten, oder? Dass es relativ schwierig ist, eben, dass es die fünf grossen Ligen braucht. Vielleicht auch unfair für jüngere Spieler, die am Anfang von ihrer Karriere stehen, wie ein Kylian Mbappé gegenüber von einem Cristiano Ronaldo, der irgendwie schon ausgesorgt hat. Auch wenn jetzt diese Spieler ganz bestimmt beide nicht das Problem werden sein. Für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, die positiven Punkte, um die positiven Punkte rauszuheben. Da gibt's ja ganz bestimmt einige Sachen, wo ihr würdet sagen, ja, das würde sich sicher verbessern. Was sagtet ihr denn da?
Ja, die Wettbewerbsfähigkeit.
Absolut, ja.
Dass der Wettbewerb fair bleibt, dass man ausgeglichenere Mannschaften hat, dass man nicht Serienmeister hat, wie wir es jetzt ja in diversen Ligen gehabt haben in den letzten 10 Jahren. Also eben, dass es ein bisschen, man sieht es auch in der NHL oder in der amerikanischen Liga. Es gewinnt mal die Mannschaft, dann gewinnt mal nächstes Jahr, gewinnt mal eine andere Mannschaft. Es ist wirklich viel Chancengleichheit. Ist einfach,
ja.
ich darf sicher einfach nicht außer Acht lassen, dass mit dem Draft-System das schon etwas anderes ist.
Ja, oder? Natürlich. Ja.
Weil eben, wenn du den besten Junior auf der ganzen Welt überkommst pro Jahr, ja, das hast du im Fußball nicht.
Ja.
Wenn wir jetzt aber gerade bei den Junioren sind, nimmt mich Wunder, oder? Wenn wir jetzt mal ein bisschen in unseren grossen Kanton aufschauen, in die Bundesliga, der FC Bayern hat aktuell einen Umsatz von 750 Millionen, Dortmund, ich glaube, etwa die Hälfte, Schalke ist auch relativ nah noch dran. Wenn wir jetzt so einen Salary Cap hätten, was denkt ihr? Würde es vielleicht nicht mehr Investitionen noch in die Jugendakademie geben oder die Jugendarbeit noch mehr ausgebaut werden? Wäre das vielleicht eine Chance, oder, um irgendwie junge mehr und schneller einzubauen als bisher? Oder denkt ihr, dass das eigentlich gar nichts bringt am Schluss?
Ich habe das Gefühl, dass dann die Spieler, die eben dann in dieser Liga würden spielen würden, und irgendwo gibt es sehr wahrscheinlich etwas anderes. Das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint oder so, aber man sieht es ja jetzt schon. Ich meine, wenn ich Fußball spielen, viel Geld verdienen und einfach so ein bisschen schütteln, dann gehe ich auf China, ich gehe auf Amerika. Dort verdiene ich genug Geld. Und es wird immer irgendwie noch etwas anderes geben, wo ich flüchten kann, wenn ich viel Geld verdienen und mich verwirklichen will. Und ich glaube, das ist momentan einfach ein das Problem. Oder? Du hast immer irgendwo verschiedene, also Asien, ich weiß nicht, gibt es jetzt auch noch so ein bisschen Leute, die dort gehen, Fußball spielen. Ja, frage ich mich halt schon.
Wenn wir jetzt mal richtig,
dass das am Schluss geht.
Wenn wir jetzt mal von diesen Makel wegschauen, was ich halt auch spannend fände, wäre, du würdest halt auch zum Beispiel besser sehen, welcher Sportchef, nicht einfach welcher Sportchef hat am meisten Geld zur Verfügung, sondern welcher Sportchef kauft wirklich Perspektivenspieler. Also du hast ja dann noch bessere und schlechtere Spieler, das wird ja bleiben. Aber sie sind, und natürlich, du wirst ja dann halt, wie du es von Amerika kennst, du musst dann halt dann die Überlegung machen, okay, investiere ich viel Geld für ein Gute oder zwei Gute und der Rest von der Mannschaft wird dann relativ günstig. Wir können das vom Kicker-Manager-Game oder so, wo wir auch probiert haben. Oder probiere ich die Mannschaft möglichst ausgeglichen aufstellen. Welche Positionen sind mir wichtig? Also ich fände es unglaublich spannend. Wie gesagt, wir reden jetzt in der Utopie, aber ich denke, es wär wirklich mega spannend. Und wenn du vorher gesagt hast, eben von dieser Super League, wie gesagt, ich weiss, es wird auch nicht passieren, oder ich fürchte, es wird auch nicht passieren, aber theoretisch, wieso nicht, wenn sich die grossen, weiß nicht, ob das 12 oder 20 wären, abkapseln, wäre vielleicht dann der Weg frei, genau für den Rest der Vereine, genau so ein Modell vielleicht einmal sich zu überlegen.
Ja, also ich sage dort halt das grosse Problem, dass es eigentlich nicht nur eine finanzielle Zweiteilung der Teams gibt, sondern auch noch eine sportliche Zweiteilung. Also das heisst eigentlich, dass da vielleicht die beste englische Mannschaft nicht mehr in England spielt und die beste deutsche Mannschaft vielleicht auch nicht mehr in Deutschland. Also man immer weiss, die wären eigentlich dann noch besser, aber sind jetzt trotzdem Meister. Muss man sich sicher anschauen. Was ich halt finde, oder, was halt einfach juristisch extrem schwierig ist, es gibt so viele Schlupflöcher, oder? Jetzt zum Beispiel in dem Beispiel von dem Pilotprojekt von den englischen Teams, League One, League Two, ist es so, dass, Bonizahlungen zum Beispiel, nicht dort reinzählen. Ist auch nicht so schlimm in diesen Ligen, weil die kommen nicht so weit im Göpp. Aber das Gleiche, wenn das aufrechnest, oder? Wenn am Schluss der Man City sagt so, ja, wir tun die Vertrag rein, Champions League Quali, wo du eigentlich ein Jahresgehalt rausziehst, muss man dir auch sagen, das wird wahrscheinlich nicht die Idee. Ich glaube, dort ist es wahrscheinlich einfach enorm schwierig, dass man alle juristischen Schlupflöcher irgendwie kann abdecken, weil ich glaube nicht, dass alle wirklich sagen, ja, das wollen wir auch. Wir wollen auch ein faires System aufbauen. Weil ich glaube, da geht es einfach um zu viel Geld und da profitiert halt auch noch viel zu viele Leute von dem Ganzen, oder? Also, ja, weiss nicht, wie ihr das seht.
Ja, und eben die UEFA, also in Europa, es gibt ja schon Bemühungen, dass man das ein bisschen geregelter haben will. Aber ich meine, man sieht es am Financial Fairplay. Das wird auch einfach mit Füßen treten. Da achtet sich jetzt keiner dran. Aber es wären dann mal so ein bisschen die Schienen in eine richtige Richtung, wo man könnte lenken. Aber eben, man müsste sie dann halt einfach konsequent durchsetzen. Und nicht, wenn der erste Verein halt mal sagt, okay, nein, wir gehen vor Gericht und dann so, okay, ja, dann lassen wir es halt einfach los sein. Aber
das Tragische ist ja, wir diskutieren ja die und andere Versionen, weil wir einen Missstand im Fußball sehen. Einen Missstand, wo ich der Meinung bin, dass der früher oder später könnte in dem ganzen Sport auf die Füße fallen. Weil es nämlich, also ich bin überzeugt, dass das irgendwo ein Hardcore-Fan in welchem welcher Mannschaft auch immer, wo weiss, okay, es sind die letzten 10 Jahre die gleichen Meister geworden, es werden die nächsten 10 Jahre irgendwie sich überlegt, wieso kaufe ich mir das Saisonabo nur einmal, oder wieso das kein Abo oder so. Und das Problem ist, dass in meinen Augen halt einfach die entsprechenden Personen oder die in diesen Ämtern, und das sind ja meistens dann auch irgendwo Leute, die noch mit den Vereinen zu tun haben, einfach null Interesse haben, den Sport irgendwo, und ich sage es ein bisschen dramatisch, zu retten, weil wir sind im Moment natürlich noch in den Boomjahr innen. Mhm. Aber, und das finde ich so ein bisschen tragisch, dass das halt eben auch genau für solche Ideen, also das ist jetzt eine von vielen Ideen, aber dass für das null Bereitschaft da wäre, und man müsste in meinen Augen einmal irgendwo ansetzen.
Ja. Ich hätte jetzt noch eine Hypothese, die vielleicht ein bisschen streitbar ist.
Bring sie.
Hoffe natürlich, dass wir dann nicht alle gleicher Meinung sind, sonst haben wir ja gar nichts zu besprechen.
Bin mir ziemlich sicher.
Hoffen wir nicht. Ja gut, eben meine Hypothese ist eigentlich, oder man hat sich jetzt da im Fußball so ein Finanzsystem aufgebaut, wo so viele Leute davon profitieren. Alle wollen noch ein bisschen mehr gewinnen, alle wollen noch ein bisschen mehr abcashen. Eigentlich sollte der Fußball etwas Soziales, Kulturelles sein, wo in der Gesellschaft verankert ist und nicht nur einfach ein Fernsehprogrammpunkt. Aktuell ist es einfach so, oder, dass alle nach dem streben, irgendwie die besten und reichsten Gladiatoren von der Welt zu sehen, wo einfach für uns irgendwie eine Show abliefern. Ich bin der Meinung, eben, schlussendlich bringt es auf lange Sicht nichts, wenn nur die VIP Tribünen bestehen und wir sehen nur All-Star-Teams gegeneinander spielen. Ich würde auch behaupten, wenn es so weitergeht wie aktuell, dass sich sehr, sehr viele Leute von dem Spitzenfußball werden abwenden und wieder zurück zur Basis werden gehen. Und da rede ich jetzt von lokal und regional. Also ob jetzt das FC Emmenbruck oder FC Solothurn oder ähnliches ist. Und für mich wäre jetzt die Frage an euch, seht ihr so etwas als realistisch oder glaubt ihr nicht dran?
Also ja, die Entwicklung ist ja schon ein bisschen. Gibt es ja schon.
Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass die wirklich gross werden. Also ich glaube, dass es das geht, dass das vielleicht vermehrt wird passieren, aber die allermeisten Fußballfans, die wollen die grossen Namen sehen. Die wollen, also auf dem Pausenplatz haben die Buben haben die Trikots an von denen nehmen, wo wir, haben das Ronaldo-Trikot an, beispielsweise. Und das,
was zeigt, aber auch,
das ist die grosse Masse. Ja, natürlich. Aber das ist die grosse Masse und das ist natürlich auch am besten vermarktet. Das ist das, was am Abend im Fernsehen kommt. Das ist das, was man halt mit der Familie auch schaut. Und dann, ja, ich fürchte, dass das wahrscheinlich so eine Randgruppe wie uns drei wird sein in Zukunft, die auf diesen Tribünen beim FC Solothurn oder wo auch immer dann wird stehen. Und wir werden es wahrscheinlich gut haben. Und es ist ja schön.
Schon immer Fan.
Alle Trikots da. Und es ist ja schön, dass das geht. Und wir werden uns jetzt wahrscheinlich wohlfühlen. Also, das ist ein bisschen düster in Zukunft. Aber ich glaube, die grosse Masse wird gleich am Mittwochabend Champions League schauen. Barcelona gegen, schiess mich tot. Also, das wird bleiben.
Ich bin da nicht ganz einig mit dir, Ali. Und zwar, also gerade die letzte Diskussion geführt über das Thema. Champions League wird, es ist mittlerweile, glaube ich, noch ein Match, wo im Free-TV übertragen wird. Alle anderen Champions League-Match musst du zahlen. Also du kannst natürlich
ein Hey, nur ein Relive.
Du kannst dann...
Am nächsten Tag.
Wer schaut so einen Match irgendwie, wenn er schon gespielt ist, eine Stunde später, den ganzen Match? Keine Ahnung, aber das ist ein anderes Thema. Können wir sonst gerne später bei einem anderen Podcast mal aufnehmen. ich finde, und ich merke, hey, man schaut die Champions League nicht mehr. Also im Fußballverein, wo ich tätig bin, man schaut das nicht mehr. Man schaut nicht mehr Champions League, weil sie ganz einfach nicht mehr verfügbar ist für gewisse Leute. Man muss wirklich zahlen, man muss kaufen und Zeug und Sachen. Und dann tut man sich nicht überlegen, gehe ich jetzt ins Restaurant oder verbringe einen schönen Abend oder schaue mir Champions League für, ich weiß auch nicht, wie viel so ein Spiel kostet. Und ich glaube, dort merken die Leute schon langsam, dass es ein bisschen der Fußball wieder merkt, hey, man will wieder etwas Reales. Also eben, geh selber Fußball spielen oder geh halt den Kollegen zuschauen am Wochenende.
Aber ist denn, die Liebe zu dem Sport so gross, dass man dann sagt, okay, ich kann Real nicht mehr sehen, dann geben wir doch den FC Litauen.
Also eben, ich glaube, das sind Leute, die du sagst, die mit einem Fanliebchen rumlaufen, das sind ja vor allem Kinder.
Genau.
Und Kinder werden mit dem in Berührung treffen. Und die Frage ist, können sich das Familien in Zukunft überhaupt noch leisten, an einem Mittwochabend oder an einem Dienstagabend die Champions League schauen? Wenn sie das nämlich dann auch nicht mehr sehen im Fernsehen, kommen sie ja gar nicht mit dem in Berührung. Dann bleibt ja am Schluss eigentlich noch der lokale Fußballverein, wo du einigermaßen noch mit Berührung kommst.
Kostet auch nicht alle Welt.
Ja, ja, aber eben, man muss gleich zahlen für das. Und ich glaube, das schreckt schon ein paar relativ viel, habe ich das Gefühl, schreckt das ab.
Ich wünsche mir, also es klingt ja schön, wie du das sagst. Ich frage mich dann aber, ob dann die, keine Ahnung, 12 Franken, die ich bei meinen unterklassigen zahlen für einen Match, ist dann auch nicht weniger, als ich für ein Sky-Abo zahle und dort habe ich Champions League.
Ja, gut, das eine schaust du daheim vor dem Sofa, sehr wahrscheinlich allein, das andere gehst du mit den Kollegen anschauen.
Gut, man könnte auch mal ein paar Tipps geben, wie man auch warm im Stadion hat. Also an dem wird es hoffentlich nicht scheitern. Ja, so ein bisschen zum Abschluss. Ich würde sagen, eben, ich bin ein bisschen eher beim Fabio. Ich glaube, ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt, extra auch. Oder? Ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt unser FC Solothurn oder auch Bruck da jetzt gerade extreme Zuschauerzuwachs wird haben. Aber die Abkehr vom Topfußball, das merkt man ja schon, oder? Also ich merke es einfach auch in meinem Kollegenkreis, wo irgendwie jemand sagt, ah, heute ist Champions League, sind gar keine Ahnung mehr, dass das gekommen ist. Ah, wer spielt dort? Ich weiss es auch nicht. Wer ist überhaupt in der Gruppe? Man weiss dort einfach wirklich nicht mehr viel. Und die meisten schauen dann irgendwie ab dem Viertelfinale, Halbfinale irgendwie mal zuerst mal rein. Und für mich ist das ein relativ klares Zeichen, dass dann Abkehr oder ein Überangebot der Fußball gibt, ehrlich gesagt.
Ich weiss, du willst gerade abschließen, aber wenn ich da noch etwas ganz Kleines darf noch anfügen, aber das ist ja eigentlich, also ich könnte das komplett auch von mir, wie du es jetzt sagst, aber das ist ja eigentlich das, was wir gesagt haben, noch im Extremnis. Das heisst, man schaut auch nicht mehr Champions League alles, sondern man schaut auch dort nur noch das Halbfinale und dort sind wieder die gleichen 8 Mannschaften, 4 Mannschaften, dabei, oder meinetwegen 8. Finale oder so, die gleichen Mannschaften dabei wie in den letzten 10 Jahren auch schon dabei gewesen, plus vielleicht noch eine Überraschungsmannschaft. Und dann kann man eigentlich gerade das Konstrukt von dieser Super League nicht verwechseln mit unserer Super League in der Schweiz, sondern die Liga von den besten europäischen Mannschaften, die dann aber geschlossen ist, wo immer die gleichen sind, schauen. Ich glaube es auch, dass es eine Entfremdung wird geben. Ich sehe sie noch nicht so nahe wie ihr, aber ich bin nicht komplett anderer Meinung als ihr.
Ja. Ja gut, ich würde langsam sonst da zu dem Thema eine Abmoderation machen eigentlich, weil ich würde sagen, wir haben ein paar Sachen können besprechen, wir haben die verschiedenen Modelle aufgezeigt, wir haben über Pro-Punkte geredet, auch über die Kontrapunkte natürlich, wo hauptsächlich die Vereine und Konstrukte betrifft, die sollten mitziehen, wo dann halt eben auch andere Sachen genau im Sinn hätten und genau das Problem von dem Ganzen sind. Aber wir hätten ja nicht die Erwartung gehabt, dass wir heute eine komplette Lösung für den ganzen Fußball auf dieser Welt hätten, oder?
Ja.
Ja. Aber von dem her, eben ich von meiner Seite wäre durch. Hättet ihr sonst irgendeinen Punkt, den ihr wollt, ansprechen diesbezüglich?
Ja, vielleicht höchstens noch, aber das wird jetzt ein neues Fass. Also das ist vielleicht, machen wir denn das irgendein, ist auch noch die Diskussion ganz grundsätzlich gefragt, ob der Stadionbesuch Zukunft hat. Das werden wir jetzt nicht noch können.
Das wäre ein Thema, das mich sehr interessiert, hätte ich viel zu sagen.
Absolut, ja. Aber ich glaube, das könnte dann mehr oder weniger auf das, auf die Diskussion jetzt nachher dann folgen.
Unbedingt, ja. Ja gut, dann kommen wir doch zu unseren Top 3.
Ja, und dort wird es heute extrem emotional. Nämlich geht es heute in der Rubrik Top 3 darum, die 3 schönsten Momente, die einem der Fußball beschert hat. Und ja.
Sorry, darf ich ganz schnell etwas fragen? Müssen sie schön sein? Oder dürfen sie einfach bleibend sein?
Ja, aber ja. Also für mich, ja, schön bleibend. Also ich nehme an, wenn dir etwas blubben ist, dass es dann für dich auch doch eher einen positiven Effekt hatte.
Ja, ich habe schockierenderweise gemerkt, dass 2 von meinen grossen 3 Momente sind Niederlagen gewesen. Aber ich wollte noch nicht zu viel versprechen. Wird spannend.
Spannend. Ist einfach ein
Masochist. Ja, gut. Vielleicht liegt es an mir.
Ja, wer will davon?
Adi, fahr doch du an.
Ja, gut. Ja, mein Moment hat am 13.05.2010 stattgefunden. Das im Ausweichstadion Gersag in Emmenbrück. Das war der zweitletzte Spieltag der Saison, FCL gegen IB. In diesem Spiel ist einerseits für IB darum gegangen, mit einem Sieg wären sie Meister gewesen. Der FCL hätte seit 97 wieder mal europäisch dabei sein können. Man will ja nie, dass jemand andere in seinem Stadion eigentlich Meister wird. Das ist immer irgendwie so ein bisschen, etwas Unschönes, das mitzuerleben. Ist es denn nicht gewesen, weil, wie wir alle wissen, IB hat nicht nur das Spiel verloren, sondern nachher auch noch den Showdown daheim gegen FCB im eigenen Stadion. Wie es rausgekommen ist, ist es 5-1 geworden für den FCL mit der grossartigen Leistung, so zur Halbzeit 3-0 geführt. Nelson Ferreira in der zweiten Minute schon. Dann der Christian Janu mit seinem ersten von zwei Goal. Das war ein bisschen ein Glücksgoal gewesen, sage ich jetzt mal, ein bisschen abgefälscht. Auch Blur im Kunkeli, das 3-0. Kurz vor der Halbzeit. Nachher noch einst Christian Janu in der zweiten Halbzeit, bevor der Seydou Doumbia dann die ganze FCL-Mannschaft eigentlich austrippelt hat und sein 30. Goal geschossen hat, wo er wieder gezeigt hat, dass er einfach der Beste war zur Zeit. Und am Schluss noch der Nico Sigrist mit seinem ersten Saison-Goal dort, wo er einen Abstauber gemacht hat. Ja, das ist sicher schön gewesen, das Spiel, aber nachher halt eben auch, mir ist in die Stadt gegangen, es ist ein Donnerstagabend gewesen, mir hat einen Marsch gehabt bis zum, mir hat einen Marsch gehabt zum Schweizerhof, hat dort, glaube ich, das Personal ein bisschen überrascht, dass da plötzlich jetzt irgendwie eine Horde von extrem euphorisierten Leuten ankommt. Vielleicht nur aus der Schweizer auf das Hotel am See.
Das eine Hotel in Luzern.
Ja, genau, das eine Hotel in Luzern, sorry. Ja, ja, eben, ich glaube natürlich, eben, das ist eine riesen Party, die nachher auch noch war, sehr emotional, alle wirklich sehr euphorisch. Hat auch gut funktioniert, weil wahrscheinlich dort der spätere Präsident Mike Hauser wahrscheinlich gesagt hat, du, die können da drinnen behalten, auch wenn die alle ein bisschen euphorisch und überdreht sind, aber die müssen die können da drinnen behalten, die rühren nicht raus. Ja, es war eben ein wunderschöner Moment für mich, gewesen, die Qualifikation.
Schöne Erinnerung, wo man hat können zusammen trinken und feiern und weiss ich was, kommt hoffentlich bald wieder.
Ja, aktuell recht unvorstellbar, ja.
Mein Platz 3 ist ein Moment, der mir geblieben ist, obwohl es viel, viel trister ist als dein Moment. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 2018, 22.12, um genau zu sein. Es war arschkalt, gewesen, darf man sagen. Und zwar bin ich dort in Nürnberg gewesen. Christkindlesmarkt gefunden, ja, gehen wir doch noch schnell in die Bundesliga schauen. Nürnberg, ja, okay, die sind dort Tabellenletzt gewesen, haben seit 11 Spielen nicht mehr gewonnen und haben auch das Spiel verloren gegen Freiburg und man hat gewusst, okay, das wäre jetzt also eins, das müsste jetzt eigentlich wirklich noch, wenn es irgendwie eine Chance hat, zum oben bleiben. Ja, das Spiel ist 0-1 verloren gegangen. Es ist, eben, das Stadion hat, glaube ich, 36.000 Zuschauerinnen gehabt. Ist nicht die Hälfte gefüllt gewesen. Von dem her wirklich eigentlich eine traurige Geschichte. Ich bin dort irgendwie im oberen Rang gewesen und habe oben runtergeschaut. Und dann ist das Spiel fertig gewesen. Wie das halt so üblich ist, geht die Mannschaft nachher zu den organisierten Fans und lässt sich, oder applaudiert oder entschuldigt oder was auch immer. Und man hat auch dort das Gefühl gehabt, ja, okay, das gibt eine kurze Sache im besten Fall, oder es gibt da jetzt richtig Tacheles von der Kurve. Und was aber passiert ist, dass die Kurve dann erst, also ich hatte schon das ganze Spiel durch, haben die Gas gegeben, und dann haben die angefangen, mehr als eine halbe Stunde wirklich singen, feiern, hüpfen, das ganze Stadion hat gefeiert, hat gemacht. Und eben muss ich sagen, muss ich das geben. Seit 11 Spielen kein Sieg mehr, glaube ich, irgendwie 2 unentschieden. Und es ist wirklich alles verloren auf dem letzten Tabellenplatz. Hoffnungslos, kalter Nachmittag. Und die haben einfach wirklich dort nicht mehr aufgehört. Und dort würde ich mir sagen, hey, Hut ab, Gänsehaut, so etwas gesehen. Und das ist irgendwie so, ja, Fan at his best. Das ist wirklich ein Traum gewesen dort.
Ja. Ja, ich meine, Nürnberg ist ja auch noch bekannt, oder, für ihren tollen Support. Sie sind sich auch gewöhnt, nicht immer nur zuoberst, um es mal positiv auszudrücken, würde ich sagen, oder. Ist aber immer schön, solche Fankurven zu sehen, definitiv, ja.
Ja, voll. Und ich meine, es ist sowieso
bundesliga-tauglich.
Entschuldigung. Ja.
Fantechnisch Bundesliga tauglich.
Auf jeden Fall, ja, unbedingt. Und du siehst es halt dann auch, eben, du bist in so einer Situation und du denkst dir, okay, was würde echt in den meisten Vereinen hier in der Schweiz abgehen? Mindestens auf den Rang oder wer würde noch kommen? Und dort hast du halt wirklich vom Greis bis zum kleinen Mädchen ist alles, irgendwie die ganze Stadt dort und alle mit ihren Trikots und so weiter sind raus, weil es ist einfach unser Verein, es ist unsere Stadt und wir gehen dort und es ist nicht entscheidend, wo wir stehen. Und das allein ist schon beeindruckend gewesen. Klar, es sind dann nur in Anführungszeichen 36'000 Zuschauer gewesen, aber das ist ja doch auch schon eine ordentliche Zahl. Und dann eben hat sich der Mut und die Freude am Ganzen nicht lassen. Und es ist klar gewesen, ja, wir gehen mit dieser Mannschaft auch in die zweite Liga wieder runter, weil Nürnberg, klare Fahrstuhlmannschaft, die sind sich gewöhnt auf und runter, auch wenn man sich da nicht daran gewöhnen natürlich. Ja, aber das ist sehr, sehr beeindruckend und von dem her für mich ein sehr beeindruckender Fußballmoment.
Ja, letztes Jahr ja fast in die dritte Liga abgestiegen.
Ja.
Ja, bei mir ist es ein bisschen länger her, der Top 3, vom Platz 3. 17. Juli 1994. Kleiner Fabio war im Fabi-Lager und ja, es war, glaube ich, ein Sonntag gewesen, auf jeden Fall mega nervös. Ja, klar, 1994, erste WM von der Schweiz, ein bisschen mitgefiebert, ein bisschen dabei gewesen. Und irgendwie durch das, so ein bisschen, durch das Mitschauen, Mitfiebern, ein bisschen das Ding entdeckt, oder das Spiel von diesen Brasilianern. Und ja, dann hat es geheissen, Sonntag, WM-Final, Fabio im Pfadilager. Okay, was machen wir? Wir gehen in ein Restaurant und schauen den Match. Italien, Brasilien, Final. Ja, und eben, alle so für die Brasilianer. Alle für die Brasilianer, oder? Mit dieser riesen Mannschaft damals, Romario, Bebeto, Taffarel, Dunga, wie sie alle geheissen. Alle so für die, und dann spielen die gegen Italien. Als Spiel selber kann ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern. Das muss, glaube ich, recht kacke gewesen sein. Ich glaube 0-0 nach 120 Minuten. Und dann geht das in das Penalty schießen. Und dann, was ich in meinem, ich habe einfach nur in meinem Kopf, wie der Roberto Baggio mit seinem kleinen Schwänzli, wo der Anlauf nimmt und der Ball einfach dort über das Goal drüber donnert. Und
ich glaube, der ist jetzt noch in der Luft, der Ball. Er ist so steil.
Ich weiss noch, paralysiert gewesen von dem Spiel, dass ich das Gefühl hatte, hey, was ist jetzt da genau abgegangen? Und dort wirklich gemerkt, hey, was für Emotionen in dem Spiel Fußball drin sind. Auf der einen Seite der arme Mann im blauen T-Shirt, der dort steht und einfach so, was läuft? Und alle anderen rundherum total am Abfeiern, am Party machen. Und ich bin wirklich, glaube ich, die ganze Nacht, aber ich war bei 9 gewesen, aber das habe ich mir erinnert, ich bin die ganze Nacht wach gewesen und einfach überlegt, hey, was ist jetzt los? Was ist passiert an dem Tag? Und dann so, da steht einer, verschießt den Penalty und dann für ihn geht die Welt unter. Und 10 Meter nebendran feiern die anderen, als wäre eine neue Welt entstanden. Und ich so, hey, was der Fußball in mir kann auslösen an Emotionen, habe ich recht krass gefunden. Und dann muss ich sagen, darum für mich definitiv Top 3 Moment, wo der den Penalty verschossen hat. Ich sehe es heute noch, vor mir, wenn er Anlauf nimmt und verschießt.
Wo einfach zeigt, wie ja, beim Fußball Freude und Leid, wie nötig das zusammen sind, ein abtroschendes Kommentar. Aber das genau, ist halt, das genau. Zeigt sich in dem Moment. Und genau darum lieben wir sie auch so, die Emotionen in beide Richtungen.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Platz 2. Adi?
Gerne, ja. Doch. Ich komme zurück in die Schweiz. Wieder in die Zentralschweiz, muss ich sagen. Mein Top 2-Moment hat am 7.05.2006 stattgefunden. Es war FC Luzern gegen FC Lugano. Ich muss vielleicht noch sagen, in der Challenge League. Und wieder ein zweitletzter Spieltag. Wir sind schon im Top 3-Moment. Genau, zum Spiel selber. Ich mag mich gar nicht mehr so gut an das Spiel selber erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann einfach nachgeschaut, der Eddie Ntamua nach 30 Minuten 1-0 geschossen. Maurizio Ganz, grosser Name im Fußball eigentlich, aber ein bisschen in die Jahre gekommen, nicht so wirklich gerissen, die Saison. Das 1-1, bis der Pascal Bader, Fußballgott, das 2-1 gemacht hat. Und dann wieder Maurizio Ganz, also in dem Spiel hat es ihm gut gelangt. Das 2-2 und Jean-Michel Tschuga hat in der 85. mit seinem Penalty alles klar gemacht zum 3-2 und durch das natürlich auch den Aufstieg gesichert vom FCL. Eben, wie gesagt, das Spiel selber ist mir nicht in Erinnerung geblieben, sondern eigentlich eher mehr das, was auch nachher passiert ist. Man hat einen Slogan gehabt in dieser Saison, der Aufsteigerungs geheissen hat, wo man da hat können jetzt eigentlich wahr machen, oder? Was sicher sehr, sehr schön gewesen ist. Man hat eine sehr gute Beziehung von Mannschaft zu den Fans gehabt. Mannschaft ist auch gerade sofort eigentlich zu den Stehtribünen gekommen, inklusive kompletten Trainerstaff, ob jetzt das ein Steff Lehmann gewesen ist oder natürlich auch ein René Fanek in dieser Zeit.
Wenn man als Trainer noch zu erzählen.
Genau, als Trainer natürlich noch. die haben, René Fanek ist dort hingestanden und hat alle auf Knie gezwungen eigentlich, also bevor er eine grosse Ansprache gehalten hat, und das ist aus meiner Sicht eben recht lang gegangen, bis wirklich der hinterste und letzte auf den Knie war und er seine grossartige Ansprache hat dürfen halten.
Kleine mit Arthrosen in der hintersten Reihe,
ja, nie mehr
aufgekommen ist.
Ja, genau. Ja, und dann am Schluss irgendwie noch der Jean-Michel Tschuga auch noch dürfen als Mikrofon. Und es war recht lustig gewesen. Irgendwie sind Sachen gefallen wie Scheiß Lugano oder statt Ausrufezeichen ist dann Ausrufe Scheiße geworden. Ist ihm da irgendwie so ab, etwas, was man ein bisschen weniger normalerweise von Fußballprofis eigentlich dann auch gehört, ja.
Hätte nicht so gut Deutsch können. Es war wirklich keine Absicht gewesen.
Nein, definitiv nicht. Nein, und ja, halt eben der Aufstieg dann wieder in die Axpo Super League dort, das ist, hat die grossartige Saison mit sehr vielen Goal, eben Torschützenkönig Jean-Michel Tschuga mit 27 Goal gekrönt am Schluss. Mein Top 2, ja.
Ja, ich glaube, können wir uns alle daran erinnern. Grosser Moment gewesen für alle Luzerner. Dann mache ich doch weiter mit meinem Nummer 2. Ich gehe wieder ein bisschen auf die internationale Schiene. Ich nehme es ja nicht, aber ich probiere es jetzt gleich einmal. Was kommt euch etwas, oder könnt ihr es irgendwie erahnen, wenn ich euch das Datum sage, also das Jahr oder so? Ist schwierig. Ich euch ein bisschen daran hinführen. Zuerst das Datum, 16.11.2005.
Es war keine WM und keine EM. Das heisst,
nein, es war kurz vor einer WM. Es war Quali für Deutschland, für die WM-Quali für Deutschland.
Ah, ist das in Istanbul gewesen?
Jawohl! Die Schande von Istanbul ist sehr schön. Moment Nummer 2. Im Prinzip gar nichts Schönes, aber etwas, wo halt, glaub, jeder, wo das gesehen hat oder wo das mitbekommen hat, ist das Blubben. Ich glaube, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist, vielleicht müssen wir uns nochmal schnell zurückerinnern, es ist eben WM-Quali gewesen für die WM in Deutschland. Und die Schweiz hat das Hinspiel in, nicht in der Schweiz, aber ich weiß nicht, ob es Basel oder Zürich oder Bern. Weiß es wirklich nicht. Haben sie gewonnen, haben sie 2-0 gewonnen und dann ist es zurückgegangen und es hat im Vorfeld schon sehr viel, also Stichelei ist ja noch lieb gesagt.
Schikanen.
Vor allem von der Boulevard, aber schon vorher von der Boulevardpresse ja. Gegenseitig irgendwo aufgeheizt und nachher ist die Mannschaft in Istanbul angekommen und ist am Flughafen schon von einer wütenden Horde empfangen worden. Es hat wirklich Szenen gegeben, das darf nie passieren. Und dann hat das Spiel angefangen. Das heisst, zuerst hat es mal die Nationalhymne gegeben mit einem unglaublichen Pfeifkonzert für die Nationalhymne. Und dann hat das Spiel so ein bisschen seinen Lauf genommen. Das heisst, Alex Frey hat relativ schnell einen Penalty versenken zum 1-0, was natürlich die Stimmung nicht beruhigt hat auf der Rang. Dann ist Stürkei zurückgekommen, hat noch 3 Goal gemacht, bis dann Streller, ganz genau, das 3-2 gemacht hat, was bedeutet hat, dass die Türkei sich nicht qualifiziert hat und die Schweiz eben schon. Und dann ist der Schlusspfiff gekommen und dann sind wirklich wortwörtlich alle dann gebrochen. Dann sind Spieler in die Katakomben gesprungen, aber nicht ohne sich vorher mal noch ordentlich an die Birne zu geben, beziehungsweise man hat sich dann dort geinkt, man hat in der Katakombe weiter gerangelt, es sind Funktionäre irgendwie plötzlich hinterher gekommen, die sich auch noch an dieser Keilerei betätigt hat. Was an der Rang passiert ist, wird man eh nicht wissen. Also es ist dort wirklich drunter und drüber gegangen. Man hat live Fernsehbilder gesehen zum Teil. Ich erinnere mich dort noch an einen von den Degens, wo er ein Interview gegeben hat, nachher müssen sie davon springen. Er hat gesagt, sie kommen, schauen dort hinten. Das ist also natürlich sehr übel. Man hat aber natürlich dann dort als Zuschauer hat man extrem mitgefühlt. Das ist für mich dort als Bub natürlich einer von den Momenten, wo ich mich extrem mit dieser Mannschaft identifiziert habe. Es hat aber schon nicht nur mit dem zu tun, sondern sie haben dort extrem gekämpft. Ich mag mich an einen Ludovic Magnin erinnern, wo wirklich die Seitenlinie auf und abtieren ist, als gäbe es kein Morgen. Und von dem her, das Ganze drum und dran ist wirklich ein Fußballmoment, so hässlich, dass er ist und so viel, dass sie eigentlich auch nichts mit Fußball zu tun hat, wo mir geblieben ist. Konsequenzen sind nachher gewesen, dass Spieler der Emre, der Albay und von der Schweiz der Hugel für 6 Spiele gesperrt worden sind, die 15.000 Franken dürfen abdrücken und der türkische Fußballverband 6 Geisterspiele auf neutralem Boden bekommen hat und noch 200.000 Franken dürfen zahlen. Und in Episode, ich weiss, wir haben wirklich, ich glaube, wenige haben es ausgesprochen, ganz viele haben es gedacht, okay, nicht richtig gewesen, beziehungsweise, ja, es ist okay, einer hat auch mal noch zurückgeginkelt von uns. Zum Glück war es ein Huckel gewesen, es wäre schlimmer gewesen, wenn es ein wichtigerer Spieler gewesen wäre.
Also ich finde, seitdem ist der Benny Huckel eine Legende.
Wir sind ja wirklich nicht für Gewalt auf dem Fußballplatz, aber das ist nein, wirklich so das ganze nicht, Paket.
Es ist einfach das, was so transportiert worden ist dann, oder? Er hat sich so, ja, ich wehre mich jetzt halt.
Ja. Es ist schon, eben von aussen habe ich es recht übel gefunden, oder? Also, man hat dort wirklich ein bisschen Angst auch die Mannschaft gehabt, oder? Wo, ob die überhaupt rauskommen, oder? Ich meine, als Veranstalter hast du einfach Verantwortung, oder? Sie eigentlich zu schützen. Und es hätte ich irgendwie nicht gedacht, das wäre die in Sicherheit, oder? Sie müssen ein bisschen selber schauen, aber ja.
Stefan Grichting hat heute noch, glaube ich, Nachwirkungen von dem Match, von dem Tag. Ich glaube, irgendwie. Wir haben sie ja, glaube irgendwie zwischen beide gegangen und alles wüst. Ja. Ich glaube, letzte gelesen, da habe ich bis heute noch irgendwie Schmerz.
Ja, das ist schon krass. Ja, also eben sicher ein Moment, wo man nicht mehr vergisst, wenn man ihn miterlebt hat.
Mhm. Ja, definitiv.
Gut, dann übernehme ich und dann gehen wir vom Internationalen ins Lokale zurück. Und zwar, mein Top 2 ist ein Spiel, das ich selber gespielt habe. Und zwar ist das im Jahr 2012 gewesen. Das Datum kann ich mich leider nicht mehr ganz erinnern. Auf jeden Fall war das eine Saison gewesen, in der ich in der 5. Liga gespielt habe. Bei einer Mannschaft Luzern. Und wir haben wirklich jeden Match verloren. Und es hatten trotzdem eine relativ gute Stimmung in der Mannschaft. Darum, dass wir einen mega guten Team-Spirit hatten und es alle gut miteinander hatten, haben wir das also wirklich verkraften können. Und irgendwann wurde die Anfrage von den 20 Minuten, sie würden da gerne so eine Reportage machen zu den 2 schlechtesten Mannschaften der Schweiz. Es hat ein Jahr vorher und 2 Jahre vorher so eine ähnliche Reportage gegeben vom Blick mit dem Timo Konietzka, wo der FC Aebiken nicht weit von Luzern weg war, wo das ähnlich gemacht haben und 20 Minuten gedacht, das machen wir auch. Und ja, dann haben wir das gesagt, sind wir dabei, schauen wir mal, was da rauskommt. Und sind dann wirklich im Vornherein schon interviewt worden und alles Mögliche. Und dann sind wir auf Zürich, auf Altstetten und haben dort gegen den SC Post Winterthur gespielt. Das war die andere unsiegbare Mannschaft, die es gegeben hat, die wirklich auch alles verloren hat. Und ich weiss, wir sind mit einem Büssli oder mit einem Gar, das weiss ich auch nicht mehr, angereist und so. Und ich das Gefühl hatte, hey, jetzt bin ich einmal ein Profifußballer, der jetzt da wirklich profimässig mal so einen Match geht. Weil die haben das angekündigt mit Fans und mit allem Zeug und Sachen. Und eben live übertragen auf 20 Minuten TV und mit Kommentator und Schiedsrichter, mit Linienrichter und alles Zeug und Sachen. Ich habe in den Bus reingehockt, auf Zürich gefahren und dachte so, was erwartet mich da? Recht nervös gewesen. Ja, dann sind wir dort angekommen, wirklich so ein bisschen abgeschottet worden. Und dann hat sie in der Kabine mal geheißen, dass das und das passiere, wir machen das und das und Zeug und Sachen. Und dann kommt man auf das Spielfeld raus und es sind einfach 200-300 Leute dort rundherum mit Fackeln und Pauken und Fahnen.
Und sind die alt gewesen? Oder haben die irgendetwas mit euch zu tun?
Ja, nein, die sind wirklich mehrheitlich von Post Winterthur gewesen und ein paar auch von uns. Und dort den Match schauen und wirklich so ein Gefühl hatte, hey, mal, da ist etwas, das muss grossartig sein, als Profifußballer vor so einer Kulisse
zu spielen. Vor 200 Zuschauern.
Ja, du musst klein anfangen. Und ja, an dem Moment, wo ich mich noch absolut daran erinnere, war, dass wir die Pause 2-1 hinter 3 und dann hat unser Trainer gesagt, es kann nicht sein. Wir gehen da nicht als schlechteste Mannschaft von der Schweiz von dem Platz. Und es ist, glaube ich, 2 oder 3 Minuten nach der Pause, eben 2-1 für die anderen. Und da kommt ich war Flügelstürmer, da kommt der Ball von hinten, ich renne auf den Goalie zu, ganz allein plötzlich. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach geschossen und der Goalie hat den Ball abprallen. Und von dann weg, wo der Ball abprallt ist vom Goalie, bis er wieder bei mir vor dem Fuß war und ich da das Goal reingeschossen, eine halbe Ewigkeit war. Und ich habe das Gefühl, das ist völlig unreal. Ich bin dort so, jetzt warte ich, Ball, Fuß, Goal.
Das Leben nochmal vor dir gesehen.
Was mache ich? Ich glaube, da ist wirklich mit einer Zeitlupe ist der Ball rein. Und ja, es war ein wichtiger 2-2 gewesen dann. Mhm. Auf jeden Fall riesige Emotionen. Ich habe nicht genau gewusst, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt da feiern oder den Ball schnell weitermachen oder keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe mich für das Feiern entschieden. Auf jeden Fall auch noch heute von mir. Ich so, der Goalie, der prellt den Ball ab und der steht der Leiter neben mir. Und ich so, ja, jetzt muss ich, oder? Und dann, und er ist drin. Er meint dann 4 4-3 gewonnen am Schluss.
Sehr schön. Aber das wäre noch meine Frage gewesen, oder wie es auch ausgegangen ist.
Was traurig ist
eigentlich. Es sind ja eigentlich Sieger, oder?
Wir haben eigentlich nicht gewonnen. Wir haben den Pokal nicht gewonnen, wir haben nur den Match gewonnen. Ja. Das ist ja auch wieder etwas Kontroverses, oder? Wenn man einen Match gewinnt, aber am Schluss eigentlich nicht der Sieger ist.
Zu dem einen Spiel, das er eben nicht hätte zählen gewonnen. Das haben wir gewonnen. Wenn du das so erzählst von dem Goal, erinnere mich, dass so die älteren Zuhörer werden sich erinnern an eine schrecklich nette Familie, wie hat es auf Englisch geheißen, ich weiß nicht mehr, aber Al Bundy, wo sein ganzes Leben seinen Kindern erzählt hat, dass er einmal im College Football 3 Touchdowns, glaube ich, für Pog High gemacht hat und immer wieder die Story. Ja. Ich glaube, so wirst du mal, wenn du Vater bist. Und damals gegen Post Winterthur, das war mein grosser Überraschung. Ja, Papi, es ist okay, wir kennen die Story.
Ja, freulicherweise gibt es das ja. Also für alle die, die uns jetzt zulassen und glauben, dass der erzählt irgendetwas, das Video gibt es 20 Minuten, man kann auf dem Archiv, man kann es immer noch anschauen.
Der mit den
Filmen. Das Goal kann ich nicht anschauen. Das Goal muss man noch sehen. Ja. Ja. Weil eben, so wie es du erzählt hast, das hat mich jetzt eigentlich nur an etwas anderes erinnert. Früher hat es da die Superkicker gegeben, die komische asiatische Fußballsendung, genau, der Tsubasa, der nichts mit Fußball zu tun hat, der immer über die Erdkrümmung hat müssen rennen und irgendwie drei
genau,
Meter
aufgehoben ist. Genau, Goal gemacht hat. Ja, voll.
Genau, eben, ist wahrscheinlich wirklich so. Wahrscheinlich bist du auch urenweit aufgehoben. Oder?
So, und ist dreimal hinten rauf und runter in dem... ja, voll,
geil. Ja, aber es hat wirklich so getönt. Ja. Aber ich werde mir das müssen anschauen. Ja.
Können wir echt den Link vielleicht auf unserer Instagram-Page noch anhängen?
Oh, das könnten wir noch machen.
Das kann, ja. das kann man sicher machen.
Ja, das sind grosse Momente.
Ja. Aber kommentiert worden ist der Match übrigens von einem von den Shooter, für die das noch etwas sagt.
Oh,
so
Lokalprominenz
oder einfach Prominenz, die diesen Match dann kommentiert hat. Also, das ist wirklich
eine Sitcom, gell? Mit den Wallis.
Das ist grossartig.
Das Who is Who vom Fußball ist dort der Vertretung in diesem Match.
Und du?
Und ich natürlich. Mittendrin steht nur dabei, würde ich so mal sagen.
Schön, ja gut.
Geiler Moment. Kommen wir schon zum Nummer 1, oder?
Ja.
Ja, kommen wir zum 1. Ich weiss nicht, ob das irgendwie eine Deckungsgleichheit könnte geben. Ich fange einfach mal an. Für mich ist es wieder ein FCL-Spiel, wie langweilig, dass mal nicht der zweitletzte Spieltag, sondern wirklich ein allerletzter Spieltag, sogar nach der Saison. Ein Barrage-Rückspiel und das letzte Spiel auf der Almend. 13.06.09. Nachdem der FCL 1-0 in Tessin verloren hat, hat es das legendäre Spiel gegeben. Das letzte Spiel auf der Almend, wo 5-0 ausgegangen ist. Michel Renkli, 1-0 Freistoss, Davide, Chiomento, 11 Meter, Baiva 2 Goal und das Scarione noch eins. Ich glaube, das Spiel selber, oder, ist irgendwie so nach 3-0 hat man langsam gemerkt, okay, jetzt ist es langsam in trockenen Tüchern, nachdem man das Hinspiel 1-0 verloren hat und hat sich ein bisschen auf den Abschied von der altehrwürdigen Almend konzentrieren. Schon vorher eine grossartige Choreo über die ganze Stehplatztribüne, wo noch die Haupttribüne war, also auch von der Länge her, also in der Breite war, wo ein Theater symbolisiert hat. wo geheißen Bad Guys in Action, letzte Vorstellung. Plus auch ein Spruchband, wo geheißen es gibt manchmal Tage im Leben, da muss man mehr als alles geben. Es ist alles Mögliche passiert. Und nachdem er geführt hat, alles irgendwie im Sack gehabt, klopft doch irgendein Knallkörper neben einem Linienrichter. Und es wird darüber diskutiert, ob man das Spiel abbrechen will. Und ich glaube, was zu dem Tag gepasst hat, oder, ist der Walter Stierli als unser Präsident, der im Anzug zu der Tribüne überkommt und so richtig hässig ist. Also, und gesagt hat, machen dem Team den Aufstieg nicht kaputt oder den Klassenerhalt nicht kaputt. Und der ist im Anzug gestanden, in der prallen Sonne, hat geschwitzt, sich wahrscheinlich einen üblen Sonnenbrand geholt, hat noch ein, zwei gute Bier bekommen. Ja, also, ich weiss gar nicht, wenn jemand von euch, hat auch jemand von euch das gleiche Spiel, also ich nicht alles erzähle, ich hätte noch viele Sachen, die nach dem Spiel passiert sind, aber nicht, dass ich irgendwie Sachen vorwegnehme.
Es gibt also, wenig Spiele, wo ich mich weniger daran erinnere als an das.
Das ist doch schön.
Nein, absolut. Also bei mir auch, zu oberst oben. Okay. Auf der Rangliste. Und vor allem der Moment, eben die 14. Minute, wo ich irgendwie dort auf dieser Tribüne hocke und der knallt das. Und ich so, und dann sehe ich einen liegen. Und dann, also, was ist jetzt genau los? Und für mich dann wirklich der Moment, der positivste Moment, wo zu oberst oben war, wo der Match wieder abpfiffen hat. Weil ich habe das Gefühl gehabt, der pfeift nicht mehr ab. Ja. Der Assistent, der liegt dort am Boden, der hat irgendwie einen Hörschaden. Ich dachte, der gehört nichts mehr. Das gibt jetzt einfach eine Vorfehlniederlage. Und alles, was wir uns jetzt so schrittweise da erarbeitet haben, eben plus letzte Match in der Allemann, das wird jetzt einfach durch das über den Haufen gerührt. Und wo dann der Match wieder abgegeben hat, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich.
Ja, ich weiß nicht, das ist so einer von diesen Match, und ich glaube, das könnte jeder Fußballfan, wo du wirklich am Morgen aufstehst und du gehst vielleicht noch irgendwie in Coop oder Migros noch irgendetwas einkaufen, bis Samstag ist oder so, und du merkst, hey, die ganze Stadt vibriert. Irgendwo, es ist etwas in der Luft und es ist, und dann plötzlich strömt wirklich gefühlt die ganze Region Richtung von dem Stadion und es hat schon Stau Richtung Stadion hindern und Bus stehen und alles ist packt voll mit deinen Farben und es ist, und jeder ist, kann es kaum erwarten vor Freude, aber auch irgendwo auch ein bisschen Angst, weil wenn es jetzt in die Hose geht, dann geht es richtig in die Hose. Und das ist von dem her so ganz intensiv. Es gibt ein paar wenige Spiele, die so gewesen sind, aber das ist definitiv eins von denen.
Ja, aber ich glaube, dort hat auch fast jeder, also eben viele, die ich kenne, bei mir ist es auch so gewesen, irgendwie vorher, ist ja Samstag gewesen und das Spiel war um 6:45 gewesen. Haben wir uns irgendwie am Mittag schon getroffen, wie eigentlich meistens vor dem Match, irgendwie grilliert, Bier getrunken. Aber immer noch so müssen sagen, ja, du, schau, eben das Spiel ist ja so wichtig, da gibt's nichts dran vorbei, eben da dürfen wir nicht zu viel vorher trinken, wir müssen das alles noch gut mitbekommen. Am Schluss ist es trotzdem relativ viel gewesen. Aber eben, ich meine, das ist so viel Euphorie da drin gewesen, wo einfach hast müssen sagen, das ist, was ich auch müssen sagen, ist, abgesehen von dem Knallkörper, wo man muss sagen, das ist immer noch etwas vom Schlimmsten. Ich weiss, ich bin dort wirklich ganz vorne an der Abschrankung eigentlich gestanden und der ist irgendwann über mich hineingeflogen. Das ist einfach ein negativer Moment in dem Spiel. Aber man muss sagen, nachher auch wieder Club und Fans zusammen geschafft hat, das ist etwas gewesen, was ich wenig gesehen habe. Oder? Also, der Club hat dann auch wirklich am Capo das Mikrofon übergeben und einen Countdown abzählen, wo alle dann aufs Feld säckeln. Das habe ich einfach, grossartig gefunden, oder? Und das ist,
Das war ein ehrwürdiger Abschied von dem Moment, auf jeden Fall. Aber wenn der Knallkörper nicht gewesen wäre. Und man verbindet es halt jetzt immer mit dem.
Aber ja, für mich das, ja.
Und es hat aber
für mich ist klar,
es ist überhaupt nicht befürwortbar, es ist dort scheisse gewesen, es ist auch rückblickend scheisse, aber es hat dem Ganzen eine Dramaturgie gegeben, wo Hollywood nicht besser hergebracht hätte.
Ja, und eben, ich meine, Walter Stierli, der dort eigentlich vor dem Fernseher steht und sagt, ich schaue jetzt da schon, was da nichts passiert. Ich glaube, wenn irgendjemand etwas gemacht hat, dann wäre er reingekommen und hätte den rausgeholt, glaube ich. hat er so gekocht, oder logischerweise. Oder?
Also, ist das erlaubt, dass du als Präsident quasi auf dem Spielfeld stehst? Also quasi, ich beschütze
also, würde das der Gosnatär die ganze Zeit machen, sehr wahrscheinlich. Also,
ja. Ja. Also wahrscheinlich hat er wahrscheinlich auch ein Stadionverbot bekommen, oder? Weil er unerlaubterweise auf dem Feld war. Ich
würde einfach mal sagen, was ich noch empfinde, dass das irgendwie mega heftig war in dieser 14., 15. Minute, wo er dann Match wieder abpfiff, hat er gewusst, das Ding gewinnen wir. Und die Sache ist gelaufen. Mhm. Aber ich wusste gerade, das ist jetzt irgendwie so ein Moment, hey, ab jetzt ist nur noch pure Euphorie und jetzt geniessen wir das. Und es gibt keine Möglichkeit, dass wir diesen Match noch verlieren.
Ja, was natürlich schon auch ist, oder? Also, was mega schön ist für uns als Luzern-Fans, es gibt natürlich auch die anderen Situationen, oder? Also, vielleicht haben jetzt auch alle anderen Fans aus dem FCL schon lange abgeschaltet, weil sie einfach sagen, ja, du, jetzt ist es ein bisschen zu Luzern-lastig gewesen. Aber, ich meine, weißt du, wenn man überlegt, das alte Espenmoos, wo ich immer sehr gerne gewesen bin als Luzern-Fan auch, einfach an Auswärtsmatch, die haben natürlich einen ganz traurigen Moment gehabt, oder? Als letztes Spiel, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es auch um Abstieg gegangen ist, aber die haben auch verloren dort. Und dann hat es auch unschöne Szenen gegeben, oder? Und dann musst du auch so sagen, ich bin sehr froh, dass wir so dermassen krass gewonnen haben und dass nachher alle so euphorisiert waren, dass gar nicht irgendwo auf die Idee gekommen ist, dass irgendjemand jetzt muss Wut rauslassen oder was auch immer. Es waren eigentlich sehr positive Emotionen gewesen, weil es einfach auch keine Diskussion gegeben hat.
Mhm. Aber
also so ist sicher ein Riesenglück. Also.
So nah erleben das ja auch nicht alle Generationen. Aber ich meine, wir sind in der alten Almend gross geworden, dann in ein neues Stadion. Und ich meine, so der Wechsel gerade, das erleben ja nicht alle hautnah mit. Und ich finde, das ist ein
Blickwechsel drauf sich. Was ich jetzt da eben noch spannend finde, oder was sich jetzt, glaube ich, noch zeigt, und eben, es ist jetzt halt ein sehr FCL-lastig, aber das, ja, ich glaube, das ist jetzt bei dem Thema Moment, ist es klar, dass das jetzt bei uns natürlich nicht durchscheint. Aber was jetzt halt da einfach für Luzern klar zeigt, und das können vielleicht Leute irgendwie aus Thun oder St. Gallen oder einfach Orte, wo auch schon länger nicht mehr Meister geworden sind oder eigentlich kein Thema ist, dass sie bald mal wieder Meister werden, vielleicht auch nachvollziehen. Und das ist, aber ich finde es noch witzig, unser grösster Moment, oder ein, ja, ich glaube, das könnten wir jetzt alle in denen nehmen, ist, dass wir in der Liga geblieben sind, in dem Moment. Also wir reden jetzt nicht von einem Cup-Final oder von einem Meisterfeier oder irgendetwas, sondern es ist wirklich darum gegangen, steigen wir ab oder nicht. Also nachher hast du gleich müssen eigentlich sagen, auf dem Papier, es war eine missratene Saison gewesen. Und
definitiv, ja.
Aber in dem Moment haben wir uns irgendwie halt auch genommen. Und das ist, ja, das finde ich noch interessant und eindrücklich.
Was auch lustig war, oder? Wir haben jetzt kurz eben noch einmal über den Knallkörper geredet, wo wir Angst hatten, dass es abgebrochen ist. Ich habe gerade diese Woche noch einmal in so FCL-nahen Quellen gehört. Es war noch lustig gewesen. Wir haben nach dem Spiel, das abgepfiffen worden ist, hat es noch ein Konzert gegeben von zwei Hip-Hopper aus Luzern. Und das ist Teil vom Sicherheitskonzept gewesen, oder? Dass man die eigentlich aufs Feld schickt, dass die uns drei Minuten lang bespassen. Weil das ist irgendwie eine Zeit gewesen, glaube ich, wo die Liga vorgegeben hat, da und da darf nichts passieren, da darf niemand aufs Feld und so. Weil dort haben sie auch ein bisschen Angst gehabt, oder? Dass irgendwie am Schluss noch falsch gewertet wird, oder? Wenn jetzt dort irgendetwas Schlimmes passieren, oder? Wenn jetzt alle aufs Spielfeld säckeln in der 92. Minute und das Spiel nicht fertig ist, dann wäre das natürlich Horror gewesen, oder? Weil irgendwie ein Torfee hätte das können sein. Und dort haben sie wirklich einen künstlerischen Act eingebaut als Sicherheitskonzept. Das ist absolut grossartig gewesen.
Ja, schöner Moment gewesen.
Schöner Moment, ja. Falls er uns zulässt, Christoph Erhardt, danke, dass du weiter auf dem Platz geblieben bist.
Danke
trotz Hörschaden.
Anscheinend ist der Mannschaftsarzt vom FCL hat ihm Kaugummi gegeben und hat gesagt, weißt, wenn du viel auf dem rumbeissest, bringst du das Ganze auch, merkst das sicher nicht mehr so. Vielleicht müssen wir auch ihm danken sagen. Ich weiß leider nicht mehr, was dort damals war, aber sicher auch ein grosses Danke, als der nicht gesagt hat, oh ja, nein, dann musst du gerade ins Spital.
Nicht vorstellbar, wenn er ein Fußballer gewesen wäre.
Ja.
Wo wir jetzt letzte Wochenende gesehen haben, wenn man doch ein bisschen an der Schulter berührt wird, wie man sich das Gesicht hat.
Ja, ja. Ja, schön. Also sind wir eigentlich, haben wir alle das als Top-1-Moment?
Nein, oder ich habe einen anderen. Nicht...
Ah, du hast einen anderen.
Also,
schön,
okay. Also das ist natürlich ein grosser Moment gewesen, das ist klar. Aber ich habe mich jetzt noch für etwas anderes entschieden. Und zwar ist das 2010 gewesen. Dort war die WM in Südafrika gewesen und ich hatte dort das Glück gehabt, dass ich ein Semester in Berlin durfte studieren. Und die Wochen, wo WM war, in Berlin war, muss ich wirklich sagen, etwas vom Geilsten gewesen, was ich fußballtechnisch erlebt habe. Das ist so eine, also einfach, das ist natürlich riesig gross. Und du hast einfach gesehen, in diesem Land, das sind wahrscheinlich andere Länder wie Italien, Spanien und so weiter, wäre das Gleiche. Und Deutschland oder England. Und Deutschland ist halt einfach auch eine Fußball angefressene Nation. Und es ist dort, wirklich, du hast können durch Viertel, wo viele Restaurants waren, laufen und alle haben Fernseher draussen gehabt und du hast können eine halbe Stunde laufen und du hast keine Sekunde von dem Spiel verpasst und überall ist nur um das gegangen. Du bist in der Fanmeile auf der Straße am 17. Juni gewesen, zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule und zusammen mit mehreren hunderttausend Menschen. Und wenn dort, wo dort das 1-0 gegen Ghana passiert ist, dann vibriert halt der Boden. Also das ist unglaublich so gross auch. Ja, das ist halt eben, und jeder redet über Fußball und es gibt nur das und die Leute verkleiden sich. Es ist dort noch in diesen Jahren noch vor dem Meistertitel gewesen. Ich weiss nicht, jetzt ist wahrscheinlich die Stimmung in Deutschland der Nazi gegenüber, also der Mannschaft gegenüber auch ein bisschen gedämpft, aber dort war wirklich so ein bisschen auch eine Aufbruchstimmung gewesen. Man hat über Jahre immer gut gespielt und es war auch wirklich en vogue und schick gewesen, dass man sich für die Nationalmannschaft interessiert und von dem her wirklich vor dem Spiel hat niemand mehr geschafft, sondern es ist wirklich, sind alle irgendwo die Mannschaft anschauen oder die Spiele anschauen. Es war auch noch ein sehr heißer Sommer gewesen und von dem her wirklich sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, was sind das, 4 Wochen, 3 Wochen, irgendwie so, fußballmäßig ein sehr spannender Moment und sehr, sehr eindrücklich, den ich glaube nicht mehr so schnell wird vergessen.
Ja. Ja.
Spannend, Olli. Ich hätte jetzt auf den Götze getippt bei dir, aber...
Ja, ich habe tatsächlich Belo Horizonte, also 7-1 habe ich auch noch drin gehabt, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass jemand anderen Nürnberg-Freiburg auch noch hat, aber muss immer noch Puffer denkst du. Ganz ehrlich, also das ist halt, eben, die WM ist halt von dem her noch ein bisschen länger gewesen. Es ist nicht ein Spiel gewesen. Ansonsten hätte ich das 7-1 genommen. Was ich ganz ehrlich muss sagen, eben, das ist natürlich ein Wahnsinnsspiel gewesen, auch dort, das 7-1. Was es mir ein bisschen versaut hat, und vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, ist, dass an einem gewissen Zeitpunkt du im Fernsehen nur noch brüllende Brasilianerinnen und Brasilianer gesehen hast. Und ich bin der Meinung, bei so einem Spiel gehört das Bild in den Sieger. Also das bin ich jetzt auch der Meinung, wenn meine Mannschaft verliert. Das ist scheißegal. Ich finde so, dass mit Freude jetzt irgendwo nochmal jemand im Stadion suchen, der auch noch am Flennen ist oder der es auch noch mitnimmt oder der es einfach nur anschießt, was ja völlig verständlich ist. Das braucht es nicht. Oder eben nachher auch im Final, wo man irgendwie gefühlt 20 Minuten auf dem Messi die Kamera drauf hat, das wollte ich nicht sehen. Und in dem Moment gehört es der Sieger und die sollen feiern dürfen, egal ob es jetzt deine Mannschaft ist oder nicht. Das hat mich dort ein bisschen gestört. Ansonsten wäre natürlich das 7-1 auch sehr schön gewesen. Deutschland gegen Brasilien.
Ja, es gibt natürlich tausend schöne Momente.
Ja. Ja, sicher, ja, definitiv. Ja.
Aber die können wir jetzt alle später nochmal besprechen. Genau. In dem nächsten Podcast.
Oder genau, wir lassen auf die anderen 3 Momente, die top sind.
Oder irgendwann mal einfach die Top 3, wo nie jemand gesagt hat.
Das ist auch sehr gut. Ja. Aber ich habe mal im Vorfeld vom Podcast, wo der Fabio und ich kurz miteinander geredet haben, habe ich auch gesagt, so FCL gegen Meray, der Challenge League vor 2000 Zuschauern, wo arschkalt war und das 1-1 wäre vielleicht eins, wo wahrscheinlich nicht so viel gesagt hätte, aber
ja, aber wahrscheinlich das, wo man heute am Abend im Nest liegt und sagt, verdammt, das wäre noch gewesen. Ich habe eine Woche überlegt, ich bin nicht auf das gekommen, das hätte ich müssen. Ja.
Genau.
Fabio, was ist dein Nummer 1?
Ja, das, was der Adi gesagt hat.
Okay,
das bleibt mein Nummer 1. Kann ich ja gar nichts anderes sagen.
Okay.
Von den Emotionen her und von den Dings her ist das absolut einfach...
Das heißt, also,
du eigentlich der
ja, verständlich. Ja. Bist du eigentlich der, der die WC-Tür auf dem Feld verbrannt hat? Das habe ich auch noch so sehr schön gefunden, nachdem Nachdem alle sehr lange auf der Wiese hockeln geblieben sind, oder, hat es eigentlich einfach noch einen riesen Scheiterhaufen am Schluss noch gegeben. Das ist so, ist aber immer noch würdig verabschiedet worden.
Sag jetzt lieber nichts mehr.
Ja, ist vielleicht verjährt, oder? Ich weiß nicht.
Aber das heisst, ich gebe mir noch ein Platz für meinen heißen Herdöpfel.
Ja. Oh ja, unbedingt.
Von der brennenden Scheissetüre zum heißen Herdöpfel, genau. Ist eine super, ja, gute Überleitung.
Wahnsinns Überleitung, das hat man es geplant.
Legen wir los.
Ja, gell.
Der heisse Herdöpfel, das mal mit einem wirklich, also es ist ja immer so wirklich brisante Themen, die wir da immer besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut, das zu bringen. Man muss vielleicht sagen, oh, der heisse Herdöpfel ist das Thema, wo einer von uns immer bringt und die anderen zwei wissen nicht im Voraus, was kommt. Das mal leite ich ein mit einer Frage und einem Statement. Die Frage ist, was zur Hölle geht mit dem Schweizer Cup? Statement: Der Schweizer Fußballverband hat in den letzten Jahren den Cup mehr oder weniger sterben lassen. Oder mehr sterben lassen. Ich sage schnell zwei, drei Geschichten, zwei, drei Sachen dazu und dann dürft ihr dann da mit einschliessen. Ich, so ein bisschen im Vergleich, und das mag jetzt ein bisschen populistisch daherkommen, aber im Vergleich sehe ich, früher erinnere ich mich, der Cup-Final zumindest, hat das ganze Land geschaut. Jeder hat am Pfingstmäntig, oder ist es Pfingstsonntag, sind wir vielleicht wirklich nicht mehr sicher, aber am Pfingsten, der Cup-Final
geschaut.
Ist am Mäntig gesehen. Der Cup-Final geschaut, wo selbstverständlich im Wankdorf stattgefunden hat. Ganze Landesteile sind dort hingereist. Es war wirklich ein jährliches Finalissima gewesen, wo von einem Mythos gelebt hat, wo von Tradition gelebt hat. Man hat wirklich im Prinzip gewusst, man hat gewonnen gegen alle Mannschaften in dem Land, weil, also, ja klar, es hat ja noch irgendwie 5. Liga nicht, aber bis relativ weit runter hat sich jede Mannschaft beteiligt und es hat schlussendlich einen Sieger gegeben über das alles und das, und man hat sich eingereiht irgendwo in eine Liste von Mannschaften, die das seit 1925 gewonnen haben. Heute ist in meinen Augen das Cup-Final ein Event, wo nicht einmal mehr, wo gewisse Mannschaften nicht einmal das ganze Ticketkontingent mehr abrufen. Man hat mit Sponsoren, man hat den Helvetia Cup und man hat vorher den Swisscom Cup gehabt. Swisscom hat sogar einen eigenen Pokal müssen machen dort. Es ist zu einer, in meinen Augen, zu einer Werbeveranstaltung verkommen und mit dem ist vor allem das kaputt gemacht worden, wo ich finde, wo der Cup-Final ausgemacht hat, oder das ganze Cup ausgemacht hat, nämlich wirklich so den Mythos und die Tradition, oder wie für mich mit dem verloren gegangen ist. Es hat auch natürlich noch damit zu tun, dass man dann irgendwann schon angefangen hat, dass unterklassige Mannschaften ihre Spiele quasi verschenkt haben. Wie sie gesagt haben, für uns ist es zu aufwendig, jetzt da Tribünen aufzubauen. Wir spielen jetzt halt gleich beim Erstklassigen. Wir verlieren ja einen Weg, so in dem Stil. Und hat vielleicht auch damit zu tun, dass es keine Cup-Sieger mehr gibt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiss es nicht, an was es alles liegt. Ich kann mit den Daten und Spielortwechsel zu tun haben. Ihr wisst da vielleicht mehr. Ich finde es ein relativ Trauerspiel im Moment von einem eigentlich sehr, sehr geilen Wettbewerb.
Ja, also ich sehe es gerade ähnlich. Was ich merke, dass es gibt mehrere Sachen, oder ein paar hast du jetzt schon angesprochen, wo der Cup einfach kaputt gehen. Die eine Seite eben, dass gross gegen klein, wo plötzlich einfach dann heisst, oder ja, gross gegen klein, nicht mehr klein gegen gross, sondern gross gegen klein, dass das wie verschwindet. Jetzt auf diese Saison hat man angefangen, dass die, gut, das hat einfach, ich weiss nicht, ob das mit dem Coronavirus noch zu tun hat, gewisse Mannschaften die erste Runde gar nicht müssen spielen, sondern erst in der zweiten Runde reingekommen sind, gewisse Superligisten, weil es einfach nicht funktioniert hat. Dann das mit dem Datum, das verstehe ich auch nicht wirklich. Wieso? Also es ist immer, ich glaube, der Pfingstmontag, Pfingstsonntag war der Match gewesen, ich glaube sogar noch während der Saison. Und jetzt ist der Cup-Finale einfach eine Woche, zwei nach der Saison. Also man hat es wie auch irgendwie rausgeschoben. Das hat sehr wahrscheinlich auch noch etwas dazu beigetragen, dass man den Cup wie so ist wie früher. Und kommt natürlich noch dazu, dass der Anreiz früher war, im Cup gewonnen, Cup-Sieger, ist man direkt in der Euroleague-Gruppenphase gewesen. Dort hat ja die Schweiz mit dem Koeffizienten ein bisschen weniger Punkte gemacht und darum ist jetzt das auch nicht mehr so der Fall. Ich glaube, diese Saison ist der Cup-Finalist gar nicht mehr für die Euroleague qualifiziert gewesen, so wie ich das mitbekomme. Ja, und eben mit dem Hin- und Herschieben und auch, dass man, und das habe ich letztens gemerkt, wenn du neu in der Viertelfinale oder in der Achtelfinale als kleiner Verein weit kommst, dann hast du kein Heimrecht mehr. Das finde ich absolute Frechheit. Also als Kleiner musst du von mir aus gesehen immer Heimrecht haben. Weil, weil genau das ist ja der Göpp für uns. Das sind ja Spiele von Klein gegen Gross, wo eben noch mal der Klein im Grossen kann beistellen kann. Und wenn der Klein dann auf Basel muss, das geht für mich einfach nicht mehr auf. Und da sind ganz, ganz viele Fehler gemacht worden.
Ja, also nicht, was vielleicht auch noch dort ist, oder? Also das eine Seite ist wirklich das, dass man nicht auf der beim Kleinen daheim spielt, was ja eigentlich wirklich den Göpp ausgemacht hat, was auch wirklich schön ist. Was aber dann noch schlimm war, ist, oder, man hat dann damals beim Grossen gespielt und glaube ich nicht die Einnahmen oder so teilt, irgendwie so gespasst, oder? Am Schluss schießt sie eigentlich beide an, oder? Also, es ist so ein bisschen, also, weißt du, es gewinnt am Schluss irgendwie ja niemand, oder? Der Grosse, in Anführungszeichen, ist dann wieder für das ganze Sicherheitsdispositiv und alles zuständig und teilt nachher das Geld. Klar, es kommt auch mehr rein, als wenn man es jetzt bei dem, beim Kleinen würde spielen, aber.
Ja, du hast ja vielleicht bei IB 5000 Zuschauer gehabt, was immer noch mehr war, als du dann in Bonnstetten gehabt hättest oder wo auch immer. Ja. Aber es ist, aber eben, du hast dann halt auch ein Spiel vor Lehrern gespielt.
Ja.
Also man müsste definitiv wieder irgendwie lukrativer machen. Und die Frage ist, wo setzt man dort an, dass der Schweizer Cup wieder lukrativer wird? Weil ich glaube, für viele Mannschaften, eben, es ist doch noch ein Wettbewerb, wo man kann sagen, hey, dort hat man nicht viel Spiel und man kann einen Titel holen. Ich glaube, so müssen wir es auch wieder aufbauen und sagen, das ist der Wettbewerb, wo die Kleinen jetzt nicht die Serienmeister sind, sondern dort haben auch andere mal die Chance, einen Titel zu holen. Und ich glaube, so müssen wir es auch wieder irgendwie können aufbauen und den Cup neu organisieren. Aber wie?
Ja, also ich weiss jetzt nicht ganz. Also bei mir ist er einfach irgendwie, also ist er nicht von einem Schlag, also von einem Jahr zum nächsten irgendwie ein verschwunden oder nicht mehr so wichtig gewesen. Es ist irgendwie so ein, glaube ich, so ein langsamer Abstieg gewesen, wenn ich jetzt das irgendwie so richtig im Kopf habe. Was natürlich aus meiner Sicht das Schlimmste ist, ist eigentlich wirklich so ein bisschen, dass es eben keine Qualifikation für etwas Europäisches beinhaltet, oder? Dann ist es ja einfach so, ja, für was spielen wir das, oder? Also, ich muss jetzt auch sagen, oder? Also, in der Schweiz ist allgemein so ein bisschen das, wir wollen unbedingt nach Europa kommen und nachher in Europa spielt man dann auch so halbpatzig, finde ich auch ein bisschen schwierig. Und jetzt beim Cup ist der aus meiner Sicht fast noch schlimmer gewesen, so, jetzt müssen wir den Cup-Finale auch noch spielen, bringt uns ja eigentlich auch nichts, ausser irgendwie ein Pokal, hat es mich auch ein bisschen gedunkt. Und das hat sich natürlich zu früher schon geändert. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, komm, wir machen das und das, ausser eben, dass es eigentlich eine Qualifikation für irgendetwas geben, dass er einen Wert hat und eben, dass man den kleinen Teams die Spiele einfach gibt. Also, ja. Dass sie es auch wollen halt, oder? Also, dass sie auch den Mehrwert dahinter sind, weil sie wollen ja manchmal auch nicht, weil sie einfach sagen, hey, lohnt sich für uns gar nicht.
Ja, sie wollen sich auch nicht verschulden mit irgendeinem Sicherheitsdispositiv und Tribünen, was ich was alles. Ich glaube auch, dass auf der einen Seite müsste es halt eben irgendwo lukrativ sein, sprich, es müsste irgendwo europäisch sich irgendwo auszahlen. Und auf der anderen Seite, es ist der Wettbewerb, der am meisten mit Werbung zugebuttert wird und trotzdem ist er finanziell absolut nicht attraktiv. Und das ist halt irgendwo für mich auch die Frage. Also okay, dass es für einen Superligist vielleicht bis ins Viertelfinale nicht attraktiv ist, das ist ja noch das eine. Aber es müsste ja mindestens, also ja, wenn die halt mit anderen Geldern irgendwie hantieren, aber dass es für einen Unterklassiker halt einfach irgendwo, ich habe die Lösung auch nicht, aber dass es halt irgendwo einen Weg, einen Unterstützungsweg gibt, wo man jetzt einfach auch sagt, es gehört zum GÖP, dass dort halt Unterklassige ab und zu mal Mündentribünen aufbauen oder ab und zu mal Münden irgendein Sicherheitsdispositiv haben und dass es dann dort eben auch eine Unterstützung gibt. Aber ja.
Früher haben sie das gerne gemacht. Nein, eben. Früher war das gang und gäbe gewesen, dass man eine Zusatztribüne aufgebaut hat. In Schöns zum Beispiel, das sind immer so Göppwunder gewesen, oder? Dort hat man wirklich auch gute Erfahrungen gemacht.
Ja, das ist natürlich definitiv so. Also eben die Frage ist halt, was könnte man machen, oder? Soll der Grosse irgendetwas als Dispositiv oder an Kosten zahlen vom kleineren Verein? Ist natürlich auch immer so, ja, mir ist ja auch nicht unbedingt Mutter Teresa jetzt irgendwie, dass irgendwie ein Kleiner etwas aufbauen kann, dass wir jetzt da ein gutes Spiel haben irgendwie. Also es ist wirklich nicht einfach, wahrscheinlich mit einer Frage zu beantworten. Also mit einer Antwort zu beantworten natürlich. Für mich ist einfach so ein bisschen, was wir sicher nicht machen sollten, sind die faszinierenden Ideen, die es am Ende gibt, wie wir eine coole neue Mehrzahl von Modus ist, glaube ich, Modus. Es gibt, glaube ich, nicht Modi.
Okay.
ich habe gemeint, nein, das ist wie bei Status und Stadion, aber das ist jetzt wieder... irgendwie, wenn man so ganz kreativen Modus entwickelt, wo man sagt, so, ach komm, jetzt tun wir zuerst wie ausspielen, wer ist der Beste in der Romandie, nachher der Beste in der Ostschweiz, der Beste in der Zentralschweiz. Dort würde es für mich das überhaupt nicht attraktiver machen. Also, das würde es für mich dann eher komplett kaputt machen und würde sagen, so, ja, du, macht euch einen Job selber, ich schaue eine Liga, das lernt mir.
Ich würde dort eben noch eins reinwerfen. Ein interessanter Punkt und muss bei jeder Diskussion über den Cup kommen, nämlich der Punkt FC Sion. die sind scharf auf den Cup und zwar auch jetzt noch zu Zeiten, wo der eigentlich relativ wenig bringt, außer Renommee. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was der Cup ja eigentlich immer gehabt hat früher, nämlich das Renommee. Sprich, du hast die Bilder, die nicht mehr weggehen von deiner Mannschaft, die der Kübel in die Luft hat und jede Mannschaft hat auf ihrer Seite die Anzahl Meistertitel und die Anzahl Cup-Sieg. Also das heisst, die Frage ist, ist es denn nur abhängig von der Kohle, die du holst, oder müsste es nicht einfach auch sonst interessant sein? Ich meine, damals ein Chiriakis Forza hat gesagt, hey, das ist der Wettbewerb, wo man als Mannschaft mit 8 Sieg kann etwas holen. Und er hat das als junger Trainer, also in der ersten Trainerstation in der Nazi A bei Luzern gecheckt und ist mit Luzern ins Finale gekommen. Das hat ihm nachher relativ viele Türen geöffnet. Also ich glaube, natürlich, dass das eine ist finanziell und das Europäische, was nichts bringt, aber auf der anderen Seite muss es nicht irgendwo auch noch ein bisschen mehr geben. Und dann frage ich mich halt eben gleich, ob es halt nicht genauso blöde symbolische Sachen sind, wie es ist immer am gleichen Tag, es ist immer am gleichen Ort und man weiss es und man schaut es. Und von dem her, es ist ja verlässlich, jeder, der am Pfingstsonntag daheim hockt, weiss, ja, am Nachmittag kommt der Match, genauso wie du zwischen Weihnachten und Neujahr weisst, dass der Spengler-Cup läuft, egal ob jetzt du ein grosser Eishockey-Fan bist oder nicht. Und du generierst dort eine Einschaltquote, was unter Umstrich dann auch wieder Geld bringt.
Ja, also eben, man muss am Schluss sagen, oder? Das vom Tag her kann man sagen, ja, das finde ich auch, hat es ein bisschen verkackt, aber ich meine, grundsätzlich, wenn man schaut, Bern, ich meine, es hat ja wirklich nur wenige Ausnahmen gegeben, oder? Mit Basel, Zürich, Genf ist natürlich das Schlimmste gewesen, eigentlich. Sagen wir jetzt als Deutschschweizer, aber das ist das Gleiche, am bei den Nazi-Spielen, wo der am gesagt wird, aber eben, für mich ist es auch nur in Bern eigentlich richtig, obwohl, ja, ich kann es eben nicht einmal begründen, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, es ist auch nicht mehr das alte Wankdorf. Das ist natürlich...
Eben, das ist natürlich
wer jedes Mal ein Cup-Final erlebt hat, das ist halt einfach ein Mythos gewesen. Aber es ist halt, auch wenn du als Mannschaft, also als Fans von einer Mannschaft dort ankommst und du hast... Wir sind das letzte Mal, haben wir uns den Bundesplatz zugewiesen. Und es ist alles blau und es ist Bundeshauptstadt und du läufst nachher durch die Gassen, die alten, dort in Bern, Richtung Stadion hinterher. Ich weiss nicht, wo die Gegnermannschaft platziert war, ist auch nicht weit weg, aber auch irgendwo ein Platz, wo man könnte. Und das hat halt einfach einen anderen Mythos, als wenn du dann halt zu Basel mit dem Zug hinterher beim Stadionbahnhof ankommst und eigentlich das Stegeli dort runtergehst und dann bist du im Stadion innen.
Ja.
Das ist halt etwas, was für mich für Bern halt auch noch spricht. Und es ist halt einfach vom Papier die Hauptstadt und von dem her, eben, es ist viel Symbolik dahinter, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Ja, aber das ist eben auch das, was es eben wahrscheinlich braucht, oder? Also,
eben, das ist wirklich halt wieder als Politikum. Moment, das ist ein Problem. Ich meine, Bern will ja zum Teil, will einfach auch nicht und sagt, hey, wir haben die Schnauze voll von diesen Leuten, die unsere Strassen verschmieren, die sie zersprayen, die mit Petarden durch die Strassen laufen, was ich auf der einen Seite auch kann verstehen kann. Und sagen, hey, es muss jetzt nicht jedes Jahr bei uns sein, das können auch andere Städte organisieren. Ja, aber von mir aus gesehen gehört der Cup final auf Bern. Aber
ja, klar, das, was Bern, ob es Bern will oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Dort ist auch die Frage, wie viel kommen sie von der Liga zum Beispiel an Geld über für die ganze Polizei einsetzen. Weiss ich schlichtweg nicht, aber könnte man vielleicht sie auch noch ein bisschen williger machen, unter dem Strich.
Was ich noch ansprechen möchte, ist, was vorher du angesprochen hast mit dem FC Sion. Ich finde das noch speziell. Also, der FC Sion mobilisiert ja vor allem, wenn sie im Finale sind. die Runden vorher siehst du nicht wahnsinnig viele Sion-Anhänger am Göpp, die mitreisen. Ich habe da irgendwie mal ein Halbfinale im Hinterkopf in Luzern, glaub, wo Sion glaub, so mit 50 Leuten gekommen ist. Ich weiss aber nicht, was für einen Tag das war. Es kann auch dem scheitern.
Das ist meistens unter der Woche, oder?
Ja, natürlich. Aber eben, da haben andere Mannschaften schon viel mehr gehabt. Oder Lugano oder Thun, die im Göpp-Finale waren vor ein paar Jahren. Klar. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, die vorherigen Runden sind für die Fans vor allem speziell, und das höre ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, man geht auf ganz spezielle Orte und man geht gerne dorthin. Also man geht irgendwie auf Sarne oder auf Duggen oder auf Estavayer und mega cool, man geht dorthin, man wird nett begrüßt, man geht den Match schauen und dann geht man wieder zurück. Und für das ist wie so ein Reisli, wie für gewisse Europa-Göppreisen sind so die Göppreisli, die sind eben sind wie so Volksfest eigentlich. Ja,
sind absolut legendär. Und, genau. Immer gewesen, ich meine, eben, es ist sehr, eben, es kommt so das Krüppelturnier-Feeling auf, oder du bist irgendwie hinter einem Goal. Eben sicherheitstechnisch wäre es eigentlich relativ heikel, oder? Aber man muss sagen, da passiert auch einfach gar nichts, oder? Weil die Stimmung ist so friedlich und alles Mögliche. Und eben, das Lustige ist, eben, du bist so nah an dem ganzen Feld dran. Dass, also ich habe das immer sehr geliebt, also die Reise.
Ja, aber klar, gibt es in jedem 50. Spiel oder jedem 60. Spiel gibt es dann halt wieder irgendeine Fangruppierung, die sagt, oh, jetzt müssen wir denen mal zeigen, jetzt kommt der krasse Erstligist und jetzt fackeln wir denen alle Kreisel ab oder was auch immer. Aber mehrheitlich ist es ja wirklich dann das Volksfest irgendwo in der Provinz aussen, wo man dann halt eben nah dran ist, wo man eben auch nicht irgendwo in irgendwelchen Sektoren hineingeht, gefangen ist und Bratwurst wirklich noch vom Metzger nebendran ist. Ja, also man kann es romantisieren, aber ich finde es ist ein Stück vom Schweizer Fußball, wo absolut erhaltenswert ist, aber in der Form, wie es jetzt ist, fürchte ich, dass der Göpp früher oder später wird sterben.
Gut, sterben kann er ja nicht. Oder also ich glaube, es gibt kein Land, wo nur eine Liga hat.
Es gibt aber andere Länder, die viel, viel mehr Göpp haben.
Ja, ist auch absolut sinnlos, aber ja.
Ja, und zum Beispiel Italien hat ja schon früher im Göpp keinen Wert zugemessen. Also selbst was noch einen Pokalsieger gegeben hat. Und England ist das ganz gross. Deutschland ist irgendwie zwischendrin. Also es ist immer schon nicht in jedem Land gleich gewesen. Aber die Schweiz hat halt irgendwo eigentlich eine recht geile Tradition gehabt mit dem Göpp.
Ja, finde ich eigentlich auch, ja. Und eben, wir haben es eine Zeit lang eigentlich auch gut gelöst gehabt, also hat es mich gedacht. Aber ich kann wirklich nicht sagen, wo, an was es wirklich liegt. Weil irgendwie kann ich mir die Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben, nicht irgendwie zusammenreimen, was das die einzigen Gründe gewesen sind. Aber ich kann es wirklich gerade nicht sagen.
Ich wäre aber gespannt, wie es wäre, wenn wir jetzt wieder mal in ein Göppfinale würden kommen, ob die Euphorie wieder würde kommen. Weil ich glaube, jetzt haben wir 2-3 Mal in einem Halbfinale verkackt. Und es ist gar nicht so weit gekommen. Ich kann mich an die Göppfinale immer relativ positiv erinnern. Bis zu der 90. Minute.
Für alle Nicht-FCL-Fans noch übersetzen. Also ganz allgemein, wenn eine Mannschaft, die sonst halt eben nicht so viel gewinnt, oder wenn die dann mal in einem Göppfinale ist, dann ist das eben schon eine mega Sensation. Also auch heute noch. Also ich denke, eben irgendwo ein Göppfinale St. Gallen gegen Luzern wäre wahrscheinlich grossartig, was da wird abgehen auf der Ränge, oder? Also, meine, eben, das Wallis sowieso, und das sind halt ganze Regionen, die dann anreisen, und das ist halt eben wirklich cool, und das ist, ich mag mich erinnern an das Göppfinal gegen Basel, wo Basel das Kontingent nicht ausgenutzt hat, aber das ist dann halt, hat vielleicht dann einfach auch damit zu tun, dass man dort auch irgendwo gesättigt war mit Titel und allem.
Ja, und also wenn man natürlich anschaut, so die letzten Göppfinale, also man muss eigentlich sagen, ein Göppfinalist ist meistens jemand, der auch sonst in der Liga weit oben ist. Eben ist so Basel, IB. Aber meistens der Zweite ist der irgendwie sehr oft eigentlich noch eine Überraschung, finde ich. Also jetzt nicht eine riesen Überraschung, vor allem nicht das Jahr, wo es IB gegen Basel war. Oder? Nicht aber Solothurn. Wenn man so die letzten anschaut, nicht Solothurn, leider nicht. Nein, wenn man so sieht, Thun, Sion ist halt immer, Lugano, ja. Lausanne, wo irgendwie 6-0 kassiert hat gegen Basel im 10. Ja, eben, ich mag mich irgendwie noch an Weil erinnern. Das war auch ein geiler Göppfinal, den ich gesehen habe. Das war wirklich sehr cool. Ja.
Ja, ich bin gerade noch schnell auf die Homepage vom FC Solothurn schauen. Es hat die Zeit nicht gelangen, um irgendwelche Weisheiten zu haben.
Aber, schade.
Ja, wir dürfen gerne solche Mannschaften ein bisschen mehr erwähnen. Ja, genau.
Also wir haben übrigens eine nette Kurve, der FC Solothurn. FCLU-21-Match gesehen in der, der Leichtathletikbahn und es sind doch ein paar 20, 30 Leute von Solothurn dabei gewesen.
Ja.
Also, für ja. Erstliga-Verhältnis relativ gross.
Das Stadion erinnert ein bisschen an das Brückli-Feld, wo man jetzt, also ich sehe jetzt noch gerade die erste Seite, ich habe mich jetzt nicht mehr können einschaffen und sie haben es. Ja. Wie auch immer. Wir können zurück zum Göpp.
Wir können sonst den FC Solothurn mal als Thema machen.
Sie haben coole Trikot, wirklich so rot-weiß. Also, eine Hälfte rot, die andere weiß, wirkt recht geil, okay. Muss ich sagen. Für alle die, die noch auf der Suche nach einem neuen Lieblingsverein sind. Den Göpp haben wir nicht können retten, fürchte ich, aber wir haben doch ein bisschen aufzeigen, woran es unserer Meinung nach happert. Der Herr Röpfel war nicht ganz so heiß gewesen, weil wir alle ein bisschen ähnlicher Meinung waren, aber trotzdem sehr spannend gewesen, darüber zu reden.
Ja, absolut, ja.
Und ich glaube, bei mir ist bald der Akku von meinem iPad und was noch viel schlimmer ist, mein Bier ist bald leer. Das heisst, passt aber perfekt, wenn wir eigentlich gegen das Ende zukommen von dem Podcast.
Ich habe keine Nasentücher mehr, so emotional wie der war. Ach, okay. Der Köpf ist gestorben. Roberto Baggio hat den Penalty verschossen.
Ich bin das habe ich euch noch nie erzählt, dass ich in diesem Stadion innen war, an einem Konzert. Vor ein paar Jahren am Eminem-Konzert und also im Rose Bowl Stadium in Los Angeles. Und ich sehe den Mittelfinger von Fabio. Und es ist. Und es ist grossartig, ich meine, es ist ein riesen Stadion, es mögen ja mehr als 100'000 Leute rein bei einem Sportanlass. Und man steht natürlich dort drin und man denkt sofort an genau diese Szene. Ich habe mich immer ein bisschen geduckt, weil ich immer Angst hatte, der Ball kommt jetzt irgendwann schon oben an.
ja, das ist jetzt so, ja.
Anekdote, die nur der Fußball schreibt.
Ganz genau.
Plötzlich ein Fußball oben runterkommt bei einem Eminem-Konzert.
Und Eminem. Dann würde ich sagen, ab in die Möst. Das war es für heute, oder?
Möst klingt gut.
Passt. Prost zusammen.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Schöne Woche.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.